Die Botschaft Christus ist als derselbe in allen Generationen ausgewiesen, wurde am 15.04.1964 in Tampa, Florida gepredigt. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Ihr könnt euch setzen. Ich betrachte es als ein großes Vorrecht, heute Abend hier zu sein. Soweit ich weiß, ist dies das erste Mal, dass wir zu einer Versammlung in Tampa sind. Ich habe mich schon immer sehr darauf gefreut, hierher zu kommen und euch zu besuchen. So ein schöner Ort und so nette Leute, die wir, wenn wir sie auf der Straße treffen. Und ich habe immer gedacht, dass es hier eine schöne Versammlung geben würde. Vor kurzem wurde uns klar, dass wir hierher kommen würden, und so haben wir gebetet und auf diese großartige Gelegenheit gewartet. Jetzt ist sie endlich da. Wir werden nicht sehr lange hier sein, nur 4 Abende und den Sonntagnachmittag. Und wir versuchen, alles zu tun, was wir können, um Jesus Christus zu verherrlichen und sein Königreich voranzutreiben, im Vertrauen darauf, dass, wenn wir abreisen, jeder davon profitieren wird, jede Gemeinde, die daran teilnimmt. Und nicht nur das, sondern alle Gemeinden im ganzen Land werden von unserem Aufenthalt profitieren. Und ich bin mir sicher, dass wir davon profitieren werden, wenn wir euch besuchen, mit euch sprechen, zu euch predigen und mit euch beten. Wir sind hier, um zu sehen, wie viele Seelen wir für das Reich Gottes retten können und auch, um für die Kranken und Bedürftigen zu beten. Wir versuchen nicht, den Platz eines Arztes einzunehmen, denn wir sind keine Ärzte. Wir beanspruchen nur, für die Kranken zu beten, dass Gott sie heilen möge. Und ich bin sicher, dass sie das zu schätzen wissen. Und jetzt ist unser, was wir versuchen in diesen Feldzügen zu tun, ist Jesus Christus zu verherrlichen. Und ich bin sicher, dass es niemanden von euch beleidigen wird, wenn wir versuchen, Jesus Christus zu verherrlichen, denn dafür sind wir ja da. Jeder Christ, jeder Gläubige hat sich danach gesehnt, ihn zu sehen, mit ihm in Kontakt zu kommen, mehr von ihm zu erfahren, ihm mehr zu glauben. Und das ist es, was wir hier tun wollen. Gemeinsam, um zu sehen, ob wir nicht an einem Strang ziehen und der Schrift zu diesem Zweck glauben können. Nun, meine Brüder hier, die Prediger, ich schüttle ihre Hände, ich bin wirklich froh, diese Menge von Predigern zu sehen, die diese Kampagne unterstützen. Und ich bin nicht hier, um etwas Neues zu bringen, sondern nur, um ein Netz mit dem ihren zu verbinden. Wisst ihr, Jesus sagte, das Himmelreich gleicht einem Mann, der ein Netz nahm und zum See ging und es auswarf, und als er das Netz einholte, hatte er alle Arten in diesem Netz. Nun, wir sind also Fischer. Und es sind einfach so viele Fische in dem See, wie Gott will. Und wenn der letzte Fisch draußen ist, dann ist alles vorbei. Wir wissen nicht, wann der letzte Fisch aus dem See gezogen wird. Und jetzt bin ich hier. Ein Netz, sagen wir, wird so und so viele Meter reichen, ein anderes Netz wird so und so viele Meter reichen. Wenn wir dann alle unsere Netze zusammenlegen, ich lege meins mit ihrem zusammen, können wir ein wenig weiter hinausreichen und dabei vielleicht einige fangen, die wir sonst nicht hätten fangen können. Wir alle glauben an das Kommen des Herrn, daran, dass sein Kommen bald bevorsteht. Wir glauben, dass es jetzt nahe ist. Wir wissen nicht genau, welche Zeit es sein wird, in der er kommen wird. Deshalb wollen wir alles tun, was wir können, um das Königreich zu fördern und den letzten Menschen, der gerettet wird, in das Königreich zu bringen. Und wenn die letzte Person gerettet ist, wird es nicht eine mehr geben. Es werden einfach so viele sein. Und wenn dieser letzte Mensch hineingebracht ist, ist der Leib Christi vollendet. Die Entrückung wird kommen. Und so sehnen wir uns nach diesem Tag, um aus diesem Ort herauszukommen, an dem wir uns jetzt befinden, denn es ist sicherlich ein Pesthaus, das wissen wir, voller Krankheiten, Enttäuschungen und Mühen. Und wer will schon hier bleiben, wenn es einen besseren Ort gibt, an den man gelangen kann? Wir versuchen also, jede Seele zu retten, damit Jesus kommen kann. Und er kann nicht kommen, bis der Letzte, der den Namen des Buches des Lebens trägt, der vor Grundlegung der Welt dorthin gelegt wurde. Wenn dieser Name aufgerufen wird, dann ist das der Letzte. Er ist gekommen, um zu erlösen, um zurückzubringen. Erlösen heißt zurückbringen. Und wenn er den Letzten hereinbringt, er sitzt heute Abend zur Rechten Gottes und verrichtet sein Vermittlungswerk. Und wenn die letzte Seele gerettet ist, die erlöst wurde und von Gott vor Grundlegung der Welt gesehen und erkannt wurde, wenn diese letzte Seele gerettet ist, schließt sich das Buch. Dann kommt das Lamm heraus und nimmt das Buch aus der rechten Hand desjenigen, der auf dem Thron sitzt. Dann ist es, dann kommt er, er kommt auf die Erde. Ich glaube, Gott ist. Oft werden wir nervös und beginnen zu denken, nun, es sollte so sein und wir müssen es so oder so machen. Wir müssen nichts dafür tun, sondern nur die Rolle spielen, die er uns zu spielen vorgibt. Denk daran, es gibt nichts, was nicht möglich wäre. Der große allmächtige Gott wusste schon vor Grundlegung der Welt ganz genau, dass wir heute Abend hier sitzen würden. Wenn er unendlich ist, muss er es wissen. Er kann also nicht unendlich sein, wenn er nicht alle Dinge weiß. Und durch sein Vorherwissen wusste er, dass diese Versammlung hier sein würde. Und vielleicht ist es von ihm bestimmt, ich vertraue darauf, dass es so ist, um einige mehr in sein Königreich zu bringen. Gott, so wie am Anfang, er war einfach Gott. Nun, er war nicht wirklich Gott, er war nur der Ewige. Gott ist ein, unser englisches Wort Gott bedeutet ein Objekt der Anbetung. Und es gab nichts, um ihn anzubeten. Er war selbst existierend, Elohim. Es gab also nichts, um ihn anzubeten, also war er nur der große Ewige. Aber in ihm waren Eigenschaften, und Eigenschaften sind auch Gedanken, so wie man an etwas denken muss, bevor man es ausspricht, wenn man dann spricht, wird es zu einem Wort. Und so ist er der Ewige. Und in ihm waren Eigenschaften, und er sprach es, und es war das Wort, und das Wort ist offenbar geworden. Und wenn das Wort manifestiert wird, dann wird Gott auch materialisiert. Und so ist alles zur rechten Zeit, wir müssen uns nicht darum sorgen. Er wird für alles sorgen. Er wird niemals zulassen, dass sein Feind sich über ihn hinwegsetzt. Er wird es zulassen, dass der Feind bestimmte Dinge tut, um die Menschen in Versuchung zu führen, um sein Kind auf die Probe zu stellen und so weiter. Denn jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss von Gott gezüchtigt und geprüft werden. Wenn wir also der Züchtigung nicht standhalten können, dann sind wir uneheliche Kinder und nicht das, was wir zu sein vorgeben. Lasst uns also diese Woche, den Rest dieser Woche, unseren Glauben so einsetzen, dass wir wirklich Abrahams Same sind, so wie wir es sein sollen. Lasst uns Gott glauben. Und dann werden wir für die Kranken beten und alles tun, was wir können, um zu helfen. Und wenn wir abreisen, vertrauen wir darauf, dass es eine altmodische Erweckung in diesem Land geben wird, dass die Menschen von überall her herbeiströmen, diese Gemeinden füllen und so weiter für eine altmodische Erweckung. Wir sind gerade durch eine große Erweckung gegangen in den letzten 15, 16 Jahren. Wir haben großartige Versammlungen gehabt. Sie hat alle historischen Rekorde gebrochen, soweit ich die Geschichte kenne. Normalerweise dauert eine Erweckung etwa 3 Jahre, aber diese hat sich über viele Jahre hingezogen. Und jetzt beruhigen sich die Erweckungsfeuer. Der Enthusiasmus der Menschen lässt nach und man kann es sehen. Im alten Vesta-Tempel in Rom gingen die Menschen nach Hause, als die Feuer erloschen. Aber wir versuchen, diese Feuer auf jedem Hügel, den wir erreichen können, wieder zu entfachen. Ich kann es nicht tun, kein Prediger kann es. Es braucht uns alle zusammen, im Gebet, im Glauben und im Vertrauen auf Gott, damit der Heilige Geist sein Volk weiterhin segnet, während wir auf sein Kommen warten. Nun zu meiner Absicht, für die Kranken zu beten. Darüber werde ich jetzt sprechen. Das Gebet für die Kranken ist, wir versuchen nicht zu sagen, dass wir deswegen hier sind. Wir sind zwar für ein Anliegen da, aber das Gebet für die Kranken ist eine Nebensache. Mit einer Nebensache kann man keine Hauptsache machen. Das wissen wir. Ich glaube, man schätzt, dass Jesus 86% seines Dienstes auf das Gebet für Kranke und die Heilung von Kranken verwendet hat. Denn dadurch erregt er die Aufmerksamkeit der Menschen. Und dann hat jedes Zeichen eine Stimme, die dahinter steht. Und die Stimme muss eine biblische Stimme sein, genauso wie es ein biblisches Zeichen sein muss. Und dann wird das Zeichen von einer Stimme begleitet. Wie bei Mose, als er in Ägypten hinabzog, die Stimme des ersten Zeichens, die Stimme des zweiten Zeichens, und jede große Sache, die mit Gott geschieht, die ein Zeichen gibt, wird von einer Stimme begleitet, die dem Zeichen folgt. Wie bei Jona, als er aus dem Bauch des Wals befreit wurde, das war ein Zeichen, dann war seine Stimme, tut Buße oder ihr werdet in 40 Tagen umkommen. Es gibt also immer eine Stimme, die mit dem Zeichen einhergeht. Was wir versuchen ist, die Menschen dazu zu bringen, an den Herrn Jesus zu glauben, ihn einfach anzunehmen, ohne dass ihnen die Hände aufgelegt werden. Wir wissen, dass es eine Schriftstelle gibt, die sagt, legt den Kranken die Hände auf, so werden sie gesund. Und wir versuchen nicht, diese Schrift zu schmälern, denn das war der Auftrag, den Jesus Christus der Gemeinde gegeben hat, den Kranken die Hände aufzulegen. Aber wenn ihr mir nachseht, war das eher eine jüdische Tradition. Erinnert euch an das Mädchen, das krank dalag, sie starb, die Tochter des Jairus. Er sagte, komm, lege deine Hände auf mein Kind und sie wird gesund werden. Aber der römische Hauptmann, ein Heide, sagte, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird leben. Und Jesus wandte sich um und sagte, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch nie gesehen. Seht ihr, der Weg der Heiden ist es, ihm zu glauben, ihm einfach absolut zu glauben. Natürlich legen wir den Kranken die Hände auf, das tun wir. Aber wir versuchen, die Realität der Gegenwart Jesu Christi durch die Heilige Schrift zu vermitteln. Wenn er dann im Glauben die Hand ausstreckt und ihn selbst berührt, wie die Frau mit der Blutspur, die sein Gewand berührte, dann sagt ihr, nun sagt ihr, das ist nicht wahr. Nun sagt ihr, wenn er hier wäre, würde ich ihn berühren. Die Bibel sagt in Hebräer 3, er ist jetzt ein Hohepriester, der sich von unseren Schwächen anrühren lässt. Er kann heute genauso gut berührt werden wie damals. Deshalb wollen wir ihn berühren. Normalerweise sagt jemand, weißt du, Bruder so und so, irgendein Prediger, Evangelist, hat mir die Hände aufgelegt und oh, der Herr hat mich geheilt. Sie legten, Bruder so und so legte die Hände auf, seht ihr? Das führt dazu, dass jeder diesen Bruder sehen will, der jemanden die Hände auflegt. Schließlich waren es nicht die Hände eines Bruders, die es getan haben. Es ist ihr Glaube, der es bewirkt. Wenn dann der Evangelist die Stadt verlässt, ist der Pastor in den Augen der Versammlung normalerweise nur noch ein ganz kleiner Kerl. Es geschehen einige Dinge, die Heilungen und so weiter. Sie denken, sie müssen den Evangelisten wieder in der Stadt haben, bevor jemand geheilt werden kann. Hört zu, das dürft ihr auf keinen Fall glauben. Es ist euer Glaube an Gott, der die Heilung bewirkt. Seht ihr? Ihr müsst an Gott glauben. Und wenn ihr ihn jetzt berühren könnt, dann hat euch niemand die Hände aufgelegt. Es war euer Glaube, der ihn berührt hat, und euer Glaube hat die Heilung bewirkt. Es war also niemand, der euch berührt hat, sondern euer Glaube hat ihn berührt. Und das bringt dann ein echtes Zeugnis für ihn. Dafür sind wir hier, um ihn zu verherrlichen. Jeden Tag wird mein Sohn unten sein und Gebetskarten verteilen. Wenn er nicht da ist, verteilt einer der anderen, Feldzüge, sie. Und sie verteilen Gebetskarten, nur eine kleine Karte mit einer Nummer drauf. Nacht für Nacht rufen wir diese Nummern auf und beten für die Kranken. Und jetzt haben wir? Jeden Tag werden neue verteilt, denn es kommen immer neue Leute dazu. Und wenn sie alle am ersten Tag ausgeben, bekommen ihr keine Chance, eine Gebetskarte zu erhalten. Und außerdem weiß niemand genau, wo die Gebetslinie aufgerufen wird, denn wir haben viel Erfahrung im Umgang mit diesen Dingen. Einmal haben wir einen Burschen erwischt, der den Leuten Gebetskarten verkauft hat und sie auf die Plattform gebracht hat, also mussten wir das natürlich unterbinden. Dann kommen wir runter und der Junge bringt die Gebetskarten vor euch nach unten, jeden Nachmittag um 6:30 und er mischt diese Gebetskarten zusammen direkt vor euch. Dann nehmt und ihr bekommt vielleicht 10, der andere bekommt 35, der nächste 90. Der nächste 60, etwa so. Und dann weiß er wieder nicht, welche Karte ihr bekommen habt. Und noch etwas, dann komme ich abends her und weiß nie genau, wo wir anfangen werden. Wir könnten an einem Ort anfangen, an einem anderen Ort irgendwo hin und her. Manchmal zähle ich, wie viele Leute in dieser Reihe sind und multipliziere das mit dieser Reihe und teile es durch diese Reihe. Früher habe ich ein kleines Kind aufstehen und zählen lassen. Und wo es aufhörte, da fing ich an. Ob sie es glauben oder nicht, die Mutter ließ den Kleinen genau bei ihrer Zahl aufhören. Wir haben es immer noch mit Menschen zu tun, also muss man es auf andere Weise machen. Also, das hat sich jetzt gut eingespielt, seit vielen, vielen Jahren. Und wir werden für die Kranken beten, jeden Abend, so der Herr will. Und jetzt möchte ich, dass ihr für mich betet. Und nun, wir glauben, dass Jesus Christus noch am Leben ist. Wir glauben, dass alle Religionen in Ordnung sein können, aber keine von ihnen ist wahr und richtig, außer dem Christentum. Ich bin ein Missionar. Ich bin mehrmals um die Welt gereist und ich war auf allen möglichen fremden Feldern und so weiter und habe die Heiden gehört, Buddha und Mohammed und andere, überall auf der Welt. Aber es gibt nur eine wahre Religion, die es wirklich gibt, eine wahre, die die Erlösung in sich trägt, und das ist das Christentum. Wir haben so viele verschiedene Formen davon, die wir Christentum nennen, aber es gibt nur ein Christentum. Das Christentum ist keine Konfession. Es ist keine Gruppe von Menschen. Das Christentum ist eine Person, das ist Christus und ihr seid sein Eigentum. Und nun, wir glauben, dass er lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Wir glauben das von ganzem Herzen. Und wir glauben, dass er jetzt hier ist, glauben, dass er heute genauso lebendig ist, wie er es immer war. Und er kommt in unsere Mitte, um zu beweisen, dass er hier ist, genauso wie er es war. Wir hatten großartige Schulen und Seminare. Wenn wir das haben, bekommen wir natürlich auch Männer mit Ideen, die sich einmischen. Wenn zwei Männer anfangen, eine Organisation zu gründen, und so gut sie auch ist, innerhalb eines Jahres wird alles Mögliche in diese Organisation hineingespritzt, weil man unterschiedliche Ideen bekommt. Und unterschiedliche? Also es ist in Ordnung, es bleibt eine Bruderschaft und nichts dagegen. Aber die Sache ist die, ihr werdet nicht durch eure Organisation oder eure Konfession gerettet. Ihr werdet durch euren eigenen persönlichen Glauben an Jesus Christus gerettet. Das ist alles. Es ist also eine Sache zwischen euch und Christus allein. Sucht also nach der Heiligen Schrift und glaubt ihm von ganzem Herzen und er wird euch retten oder heilen. Wenn er sein Wort nicht hält, dann ist er nicht Gott. Und wenn er sein Wort hält, beweist das, dass er Gott ist. Seht ihr? Wir glauben ihm also von ganzem Herzen. Und jetzt betet gemeinsam mit mir und wir werden unser Bestes geben. Und jeden Abend werden wir versuchen, früh aufzuhören. Normalerweise verlassen wir das Tabernakel oder die Gebäude vor 21.30 Uhr. Heute Abend wird es vielleicht ein kleines bisschen länger dauern. Ich weiß es nicht genau. Wir haben noch 45 Minuten, also kann es sein, dass wir heute Abend pünktlich rauskommen. Wir sprechen eine Weile, aber heute Abend möchte ich die Grundlage für das schaffen, was wir zu erreichen versuchen. Und es braucht ein wenig mehr Zeit, um euch darzulegen, was wir im Sinne eines Geschenkes Gottes an seine Gemeinde, an sein Volk zu tun gedenken. Und natürlich können wir das nicht rechtfertigen, es gibt keine Möglichkeit, dass ein Mensch das tun könnte. Und wie wäre es, es in nur 3 oder 4 Nächten zu tun? In dem Moment, in dem man sich kennenlernt und das komische Gefühl verschwindet, dass man sich fremd ist, fängt man an, andere Leute zu sehen, die gut geworden sind. Und es hat sich einiges getan. Ihr habt in der Heiligen Schrift nachgeschaut und gesagt, das muss so sein. Ich habe es nie so gesehen, aber hier ist es. Und es muss sich von der Genesis bis zur Offenbarung durchziehen. Nun, ich glaube, dass Gott Dinge tun kann, die nicht in der Bibel stehen. Ich glaube, dass er das kann, weil er Gott ist. Aber solange er tut, was er hier verheißen hat, ist das gut genug für mich. Ich glaube nicht, dass irgendetwas zu diesem Buch hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden sollte. Ich glaube, dass es die vollständige Offenbarung von Jesus Christus ist. Ich glaube, dass es das ist, was es ist. Und alle Lehre muss ohnehin aus dieser Bibel kommen. Und wenn ihr mich dabei ertappt, dass ich Dinge sage und tue, die nicht biblisch sind, und mir die Schrift für diese Stunde versprochen hat, dann seid ihr es mir schuldig, den Leiter aufzusuchen und dafür zu sorgen, dass ich zurechtgerückt werde. Denn ich bin auch ein Mensch. Ich möchte in den Himmel kommen, genau wie ihr alle. Heute Abend werden wir etwas aus Gottes ewigem Wort lesen. Und zuerst werden wir etwa 3 Verse aus Hebräer, dem 1. Kapitel, lesen. Und dann werden wir etwa 3 Verse aus dem letzten Kapitel lesen, Hebräer, dem 13. Kapitel. Nun, wir stehen immer, wenn wir das Treuegelöbnis ablegen, die Flagge grüßen oder die Nationalhymne Star Spangled Banner singen. Was ist dann mit dem Wort Gottes? Lasst uns stehen, wenn wir es lesen. Hört genau zu, wenn wir dieses kostbare Wort lesen. Hebräer 1. Und dann Hebräer 13, beginnend mit dem 5. Vers und lesend bis einschließlich dem 8. Vers. Gott, der zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, der, da er der Glanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seiner Person war und alles durch das Wort seiner Verheißung aufrecht erhielt, nachdem er durch sich selbst unsere Sünde getilgt hat, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Nun Hebräer 13,5. Seid frei von Begehrlichkeiten und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn er hat gesagt, ich will euch nimmermehr verlassen und nicht von euch lassen. So können wir kühn sagen, der Herr ist mein Helfer und ich fürchte nicht, was man mir antun wird. Gedenkt derer, die über euch herrschen, die euch das Wort Gottes verkündet haben, die dem Glauben folgen und das Ende ihrer Reden bedenken. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst uns unsere Häupter zum Gebet beugen. Und während wir unsere Häupter beugen und auch unsere Herzen, gibt es hier Bitten, die ihr gerne erwähnt haben möchtet, die ihr gerne zu Gott sagen möchtet, während diese Versammlung im Gange ist. Gott, ich habe eine große Not. Vergiss mich nicht, Herr. Würdet ihr das zu erkennen geben, wenn ihr eure Hände hebt? Sagt, vergiss mich nicht. Ich bin hier, weil ich etwas brauche. Herr, unser himmlischer Vater, wir nähern uns dir in dem allgenügenden Namen des Herrn Jesus, weil wir wissen, dass er sagte, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, so wird es euch gewährt werden. Und wir sind so glücklich, dass wir wissen, Herr, dass wir diese Gewissheit haben, dass, wenn wir in seinem Namen um etwas bitten, es von Gott erhört wird. Und wir beten, Vater, heute Abend und meinen Anliegen mit beiden Händen hoch. Ich bitte dich, himmlischer Vater, jede einzelne dieser Bitten zu erhören. Zweifellos gibt es Menschen, deren Angehörige nicht gerettet sind und sie sind krank und haben vielleicht häusliche oder finanzielle Probleme. Und, o Gott, die alte Welt ist sicherlich krank überall. Und wir warten auf dein Kommen, Herr, wo es ein großes, tausendjähriges Millennium geben wird, und wo die Gerechten mit Christus herrschen und regieren werden. Wir warten auf diese Stunde, Herr, und wir versuchen so zu leben, dass dies die Zeit ist, in der wir die letzte Generation auf der Erde sehen, und wir warten auf sein Kommen, und wir beten, Vater, dass du die Seelen in diesem Land rettest, die gerettet werden kann, während diese Versammlung stattfindet. Gewähre es, Vater. Und wenn die Versammlung zu Ende ist und wir sie verpassen, möge es in allen Gemeinden zu einer Erweckung kommen. Und, o eile Herr, komm! Wir sehen, wie die Erde erneut von Erdbeben erschüttert wird, an verschiedenen Orten, und das Herz von Menschen versagt, sie fürchten sich, sind verwirrt und verzweifelt, und die Nationen. Und wir sind gerade in der Endzeit, wir denken an das große Erdbeben neulich, und nie gab es ein vergleichbares, einzig das vor 1900 Jahren, an einem anderen Karfreitag, als Jesus von der Erde verworfen worden war, woraufhin die ganze Erde bebte. Gott, er ist erneut verworfen. Neulich bebte die Erde und Hügel und Berge stürzten ein, Städte stürzten ein und Wasser spritzte in die Luft und die ganze Welt spülte es. Wie wird es sein, wenn du wiederkommst, Herr? Kein Wunder, sie schreien zu den Felsen und Bergen. Lass uns bereit sein für die große Zeit des Heimgangs, Vater. Erfülle alle unsere Bitten, denn wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Nun möchte ich vor allem, dass ihr zuhört und euch die Zeit nehmt. Und seid so ehrfürchtig wie möglich, besonders während wir sprechen. Denn wenn ihr nicht versteht, was wir jeden Abend zu sagen haben, dann kommt ihr auf die Plattform und wisst nicht, warum ihr kommt. Seht ihr, ihr müsst es verstehen. Ihr müsst mit einem Verständnis kommen und das ist die Art und Weise, wie Christus möchte, dass wir kommen. Und wenn, ihr müsst an das glauben, was ihr tut. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr einfach nur ein zufälliges »Ich hoffe es« aussprecht, dann wird es nie geschehen. Es kann nicht passieren, seht ihr. Man kann keinen Glauben haben, wenn man auf diese Weise vorgeht. Ihr müsst genau wissen, was ihr vorhabt und ihr müsst wissen, dass es passieren wird. Dann seid ihr sicher, dass es geschehen wird. Nun denkt daran, vergesst das nicht. Unser Thema und unser Text ist, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Nun, mein Textthema für heute Abend ist, Christus ist als derselbe in allen Generationen ausgewiesen. Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer, und wir wollen wissen, wie er das sein kann, wie wir ihn erkennen können. Wenn er hier ist, wie er zu jeder anderen Zeit war, dann möchten wir wissen, wie er unter uns erkannt wird. Es gibt so viele Menschen, die so viele verschiedene Vorstellungen von ihm haben. Jeder Einzelne versucht, sich ein Bild von Christus zu machen, wie er war, wie er aussah und wie die Psychologen das Bild gezeichnet haben. Zum Beispiel Hoffmanns Haupt von Christus mit 33 und Selman und andere. Aber wir wissen nicht, ob er so aussah. Wir könnten also niemals wirklich nachvollziehen, wie er aussah, nur weil ein Bild gemalt wurde. Wenn also jemand auf die Plattform oder unter uns käme und hätte Narben an den Händen und Nagelabdrücke und Dornabdrücke auf der Stirn und würde bluten, nun, das wäre nicht Christus. Aber wenn er kommt, wird ihn jedes Auge sehen und jedes Knie wird sich beugen, wenn dieser Körper wieder auf die Erde zurückkehrt, seht ihr? Aber was, warum sollte er dann gestern, heute und für immer derselbe sein? Seht ihr? Wir müssen nun herausfinden, was er ist. Wenn ich sage wir, vielleicht die Lutheraner hier fragen würde, was ist eure Vorstellung von ihm? Nun würden sie sagen, wir haben ihn in unserer Gemeinde. Nun, das bezweifle ich nicht. Aber er ist dies. Und dann würde ich mich vielleicht an die Baptisten wenden. Und die hätten eine etwas andere Vorstellung. Und ich würde mich an verschiedenen Arten von Leuten wenden, die das volle Evangelium vertreten, wie die Assemblies of God, die Four Square, die Pentecostal United und die verschiedenen Richtungen davon. Jeder hat vielleicht eine andere Vorstellung davon. Jeder einzelne von ihnen mag eine andere Vorstellung haben. Aber sie, wir müssen etwas haben, mit dem wir zu einem eindeutigen Ergebnis kommen können. Oder wir werden nicht wissen, wohin wir gehen. Ich denke, das Wort Gottes ist das, was uns dabei helfen kann. Und unabhängig von unseren Glaubensbekenntnissen und unseren Gedanken, sollte das Wort Gottes die Frage klären. Deshalb behaupten einige, dass er war. Für manche Leute war er einfach nur ein großer Organisator. Er organisierte ein Gremium von 12 Aposteln. Er war ein großer Organisator. Soweit wir wissen, hat er nie etwas organisiert. Er hat nie so etwas getan. Er war die Erscheinungsform Gottes. Es war Gott in Christus, der die Welt mit sich versöhnte. Er brachte zum Ausdruck, was der Vater in ihm selbst war. Er sagte, ich tue stets das, was dem Vater gefällt. Und ich und der Vater sind eins. Der Vater wohnt in mir. Wenn ihr mich seht, habt ihr den Vater gesehen. Mit anderen Worten, er verkörperte Gott, den Geist so sehr in ihm, bis er und der Vater es war, kein Raub für ihn, ein und dieselbe Person zu sein. Nun finden wir hier, dass manche meinen, er war ein Philosoph. Er war ein Philosoph, daran gibt es keinen Zweifel. Aber er war mehr als ein Philosoph. Einige von ihnen hielten ihn für einen Propheten. Er war ein Prophet. Gewiss, die Bibel sagt, dass er das war. Aber er war mehr als ein Prophet. Einige von ihnen sagten, er war ein Lehrer. Niemals hat ein Mensch so gelehrt. Er war ein Lehrer, aber er war noch mehr als ein Lehrer, seht ihr? Einige von ihnen sagen, er war ein guter Mensch, aber er war mehr als ein guter Mensch. Er war ein guter Mensch, aber er war mehr als ein guter Mensch. Und wenn man alles zusammenzählt, war er Gott. Er war also nicht weniger und nicht mehr. Natürlich konnte er nicht mehr sein, aber er war Gott, sichtbar geworden im Fleisch, und man glaubte an ihn in der Welt, er wurde aufgenommen in Gott und sitzt zur Rechten des Vaters. Nun, wir finden heraus, um die wahre Ausdrucksweise von ihm zu bekommen, müssen wir, Johannes im ersten Kapitel des Johannesevangeliums sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Nun, am Anfang, da begann die Zeit, da brach die Ewigkeit in die Zeit ein. Jetzt, nach einer gewissen Zeitspanne, kehrt die Zeit in die Ewigkeit zurück. Natürlich ist auch die Zeit, die der Ewigkeit enthalten. Aber diese Zeit ist wie ein begrenzter Zwischenraum. Und das ist der Weg. Das Einzige, was wir kennen, sind Zentimeter und Yards und Meilen und Zahlen und so weiter. Aber das ist nicht für Gott. Er kennt keine Zeit. Er ist immer, er ist ewig. Und er ist die einzige Quelle des ewigen Lebens, die es gibt, nämlich in Gott, unserem Vater. Er ist ewig in sich selbst. Wenn wir also ewiges Leben haben, haben wir einen Teil von Gott in uns und Gott in uns. Wenn er es nicht ist, also, dann ist das der einzige Weg, wie man ewiges Leben haben kann. Es ist nicht etwas, das hergestellt wurde und uns dann durch ein Glaubensbekenntnis gegeben wurde, oder man lebte in dieses hinein, man wuchs zu einem besseren Mann oder einer besseren Frau heran. Es ist Gott selbst, der in uns ist. So wie ihr ein Teil eures Vaters hier auf Erden seid, seid ihr ein Teil eures himmlischen Vaters. Und was ihr seid, ist das Attribut seiner Gedanken über euch vor Grundlegung der Welt. Ihr seid ausgedrückt. Er musste es hervorbringen, um euch zu bekommen, was ihr seid, um euch zu dem zu machen, was ihr seid. Dann, als wir vollendet waren, dann wurde dies hier, so viele Menschen fahren auf der Straße des Lebens und schauen durch einen Rückspiegel. Insbesondere, ich will damit keine Gefühle verletzen, aber viele unserer Frauen wollen immer, wenn sie über 30 Jahre alt sind, noch einmal zurück und wieder ein junges Mädchen sein. Und wenn sie 50 werden, wollen sie immer noch das Gleiche. Nicht nur sie, sondern auch die Männer. Aber jeder, der in einen Rückspiegel schaut, wird irgendwo Schiffbruch erleiden. Man kann nicht auf der Straße fahren, wenn man in den Rückspiegel schaut. Aber ich glaube, was Paulus gesagt hat, ich vergesse, was vergangen ist und dränge mich zu dem Ziel der hohen Berufung in Christus. Seht ihr? Schaut nicht, was ihr wart, sondern schaut, was ihr sein werdet. Ich habe einmal ein altes Paar erneut verheiratet. Sie hatten ihr Gelübde abgelegt. Sie waren jeweils 83 und 84 Jahre alt. Habe ihnen das volle Gelübde gegeben. Und ich kam mir verrückt vor, als junger Mann, der ich damals war und versuchte, der alte Mann und seine Frau waren über 60 Jahre verheiratet und sie haben das Gelübde abgegeben. Und sie waren so verliebt wie eh und je, und er hatte einen langen Bart, und ich sagte zu ihr, was hältst du davon? Nun, ich fragte ihn zuerst, ich sagte, was denkst du darüber, warum du einen langen Bart trägst? Er sagte, ich denke, ein alter Mann in meinem Alter sollte einen langen Bart haben. Ich sagte zu ihr, was denkst du darüber? Sie sagte, nun, sagte sie, alles, was John tut, ist gut. Und ich sagte, du hast dich ganz schön verändert, seit du sie geheiratet hast. Sagte, weißt du, der Herr war gut. Er sagte, sie ist so hübsch wie eh und je. Er sagte, weißt du, je älter sie wird, desto weniger sehe ich. Also, ich fand das wirklich süß. Ich hoffe, meine Frau denkt das Gleiche. Und ich glaube, das geht uns allen so. Aber sie hatten das Leben gefunden. Sie hatten herausgefunden, wie man es leben kann. Es ist nicht das, was wir sagen. Wir würden alle gerne zurückgehen. Wir Älteren zurückgehen zu 16 oder 18, 20 Jahren, so etwas in der Art. Aber denkt daran, dass wir in diesem Alter aufgewachsen sind und gelebt haben. Und warum sterben wir dann jetzt, obwohl wir die gleiche Nahrung zu uns nehmen und alle Blutzellen gleich sind? Die Wissenschaft kann es nicht beweisen. Es ist eine Bestimmung durch Gott. Als ihr dieses Alter erreicht habt, hat Gott gesagt, das ist, was ich für euch will. Der Tod hat sich darauf eingelassen. Aber bei der Auferstehung wird es überhaupt keine Erinnerung an das Alter geben. Wir kehren in die Ewigkeit zurück, für alle Zeit. Warum also sollte man darauf zurückblicken, um diese elende Sache noch einmal durchleben zu müssen? Nun seht nur, vor euch liegt die neue Kreatur in Christus, der neue Körper, der Unsterbliche, der nie vergehen wird, nie alt wird, nie eine Krankheit oder Liebeskummer haben wird. Dann schaut weiter nach vorne auf sein Kommen. Nun, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das war Jesus Christus, er war das Wort Gottes. Nun, Gott wird die Welt eines Tages richten, das wissen wir. Und nun denken viele Menschen, sie haben ihre Vorstellungen davon, wonach er die Welt richten wird. Unsere guten katholischen Freunde, falls es hier welche gibt, glauben, dass Gott die Welt nach der katholischen Kirche richten wird. Wenn er das tut, welche katholische Kirche? Seht ihr? Denn es gibt viele verschiedene Varianten des Katholizismus. Es gibt einen römisch-katholischen und einen griechisch-orthodoxen und so weiter, seht ihr? Wenn er es nach der römischen richtet, dann ist die griechische falsch. Wenn er es nach dem griechischen beurteilt, dann ist das römische falsch, seht ihr? Und wenn er es nach den Lutheranern richtet, dann ist der Baptist im Unrecht. Richtet er es nach den Baptisten, so ist der Lutheraner falsch. Wenn ihr es nach dem Pfingstern richtet, dann sind sie beide falsch. Also seht ihr, da habt ihr es. Er wird die Welt nicht nach einer Gemeinde beurteilen. Er wird die Welt nicht nach einem Kodex oder einem Glaubensbekenntnis richten. Er wird die Welt nach Jesus Christus richten, und er ist das Wort. Jesus ist das Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort, das Gott ist, derselbe gestern, heute und für immer. Gestern, heute und für immer derselbe. Wie kann das sein? Gott hat am Anfang sein Wort ausgeteilt, und zwar für jedes Zeitalter genau so viel. Das ist der Grund, warum er das Ende von Anfang an kannte. In jedem Zeitalter gab es eine Prophezeiung, die für das entsprechende Zeitalter bestimmt war. Gewöhnlich hatten die Gemeinden und so weiter und die Gruppen von Menschen es so verdreht, bis er einen Propheten auf die Szene schickte. Wir wissen, dass die Bibel sagt, dass Gott zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Weise zu den Vätern durch die Propheten geredet hat, in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn Jesus Christus. Niemals, der unveränderliche Gott ändert niemals seine Art, Dinge zu tun. Gott hat eine Art, die Dinge zu tun, und er ändert sich nicht. Als der Mensch im Garten Eden sündigte und fiel und Gott einen Weg für diesen Menschen schuf, um gerettet zu werden, hat er seinen Weg nie geändert. Er hat diesen Menschen auf der Grundlage des vergossenen Blutes eines Unschuldigen angenommen, und das hat er seitdem nie mehr geändert, egal was passiert. Wir haben versucht, Türme zu bauen, Nimrod, und wir versuchen, Städte zu bauen, wie Nebukadnezar. Wir haben versucht, Organisationen zu gründen, um alle Menschen in einer Gruppe zu vereinen. Wir haben versucht, sie dazu zu erziehen. Wir haben alles in der Welt versucht, um es zu schaffen. Und es ist alles gescheitert. Gott versammelt die Menschen nur auf einer Basis, nämlich unter dem vergossenen Blut, und das ist der einzige Ort, an dem er ihm jemals begegnen wird. Außerhalb davon kämpft man nur gegen die Luft. Er begegnete Israel, er begegnete Hiob, er begegnete allen Propheten, überall unter dem vergossenen Blut. Und das ist der einzige Weg, wie er uns heute Abend versammeln wird. Nicht als Pfingstler, nicht als Methodisten, nicht als Lutheraner, nicht als Katholiken. Er wird uns unter dem vergossenen Blut seines Sohnes Jesus Christus versammeln und nur dort. Das ist der einzige Ort, an dem er sich mit uns versammeln wird. Der unveränderliche Gott ändert niemals seine Art, etwas zu tun, seht ihr? Seine Eigenschaften beweisen, dass er sich selbst nicht ändert. Er handelt nie mit Gruppen. Einige großartig, man sagt, unsere große Organisation, Gott wird das ignorieren. Er hat es mit einem Individuum zu tun, einer Person, seht ihr? Denn du selbst bist auch nur ein Individuum. Es gibt keine zwei gleichen Nasen, keine zwei Daumenabdrücke. Du bist ein Individuum und Gott handelt mit dir als Individuum. So in jedem Zeitalter, wenn Gott sein Wort für jedes Zeitalter ausrichtet, dann, wenn dieses Wort bereit ist, offenbart zu werden, jetzt suche in den Schriften. Nehmt nicht nur mein Wort. Wenn das Wort bereit ist, offenbart zu werden, dann sendet Gott einen Propheten herab und offenbart das Wort seinem Propheten. Die Bibel sagt, das Wort des Herrn kam zu den Propheten, und er tut nichts, bis er es seinem Propheten offenbart. Ein Prophet ist der, zu dem das Wort des Herrn kommt, wie in den Tagen Noahs und in den Tagen Elias und in den Tagen Moses und so weiter, Jeremia und Jesaja und was weiß ich noch alles, er kam dorthin, und sie bekundeten oder erfüllten das Wort. Nun seht zu, damit ihr seht, ob wir recht haben oder nicht, mit diesen Gedanken, die wir denken. Nun seht, jeder von uns hat Dinge. Jeder von uns interpretiert die Bibel anders. Der Methodist sagt, so sollte sie gelesen werden. Der Katholik sagt, so. Der Lutheraner, so. Die Pfingstler, so. Aber die Bibel sagt, das Wort Gottes ist keine private Auslegung. Gott legt sein eigenes Wort aus. Gott braucht keinen Ausleger. Er braucht uns nicht zum Auslegen. Wenn Gott eine Verheißung ausspricht und sie manifestiert und in die Tat umsetzt, dann ist das die Auslegung davon. Am Anfang sagte Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Das brauchte keine Auslegung. Als Gott sagte, es werde Licht und das Licht entstand, so ist das die Auslegung seines eigenen Wortes. Er sagte, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wurde es. Er sagte, er würde in den letzten Tagen seinen Geist über alles Fleisch ausgießen und das tat er. Das braucht keine Auslegung. Wenn Gott dir sein Wort deutlich macht, dann ist das die Auslegung. Nun, als Mose kam, konnte er nicht die Botschaft Noahs nehmen. Auch Mose konnte nicht, oder Noah hätte die Botschaft Moses nehmen können. Und Josua konnte auch keine ihrer Botschaften nehmen, seht, jeder von ihnen. Jesaja hätte nicht die eines anderen nehmen können. Jede Botschaft ist für das jeweilige Zeitalter. Und in dem Zeitalter, in dem wir leben, wenn das Wort ausgelegt wird, Gott das Wort ausspricht und das Wort für dieses Zeitalter lebendig macht und die Auslegung gibt, ist das Gott in Christus, der sich offenbart, seht ihr? Denn Christus ist das Wort, und wenn das Wort manifestiert wird, dann ist das Christus in jedem Zeitalter. Es war Gott, der in Josef war. Josefs Charakter war genau ein Abbild Christi. Er wurde in der Zeit der großen Gemeinde dort bei seinem Vater geboren. Seine Brüder hassten ihn, weil er geistlich war. Er sah Visionen und konnte Träume deuten, und seine Brüder hassten ihn ohne einen Grund. Wenn das nicht genau der Grund war, warum sie Jesus hassten. Und beachtet, er wurde von seinem Vater geliebt. So war auch Jesus. Verkauft für fast 30 Silberstücke, wie Jesus. In eine Grube geworfen, um angeblich tot zu sein, genau wie Jesus. Aufgegriffen und in ein Gefängnis geworfen, genau wie Jesus, bis zum Kreuz. Dann wurde er in das Haus des Pharaos geschickt und wurde zur rechten Hand des Pharaos und genau wie Jesus, der zur rechten Hand Gottes aufgestiegen ist. Und als Josef den Palast verließ, ertönten Trompeten und alle Knie mussten sich beugen. Josef war gekommen. Und so wird, wenn Jesus den Thron verlässt und zurückkehrt, die Trompete blasen und jedes Knie wird sich beugen. Er war in David. Als David von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde, um König zu sein, und auf den Hügel stieg, schaute er zurück auf den Ölberg. Als er von seinem eigenen Volk verstoßen wurde, stieg er auf den Hügel, schaute auf die Stadt zurück und weinte. 800 Jahre später setzte sich der Sohn Davids auf denselben Hügel und weinte, weil er in seiner eigenen Stadt verstoßen wurde. Und er sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich umarmen, wie eine Henne ihre Brut. Aber ihr wolltet nicht, seht ihr, das ist Christus in jeder Generation. Das war Christus in David. Die Bibel sagt, Mose verließ die Schätze Ägyptens, die Freuden und den Reichtum Ägyptens und schätzte die Schmach Christi für größere Schätze. Und er folgte Christus in der Wüste nach, der die Feuersäule war. Das, nun es war der Logos, der aus Gott hervorging, das war Christus, der Gesalbte. Und nun stellen wir fest, dass in jedem dieser Zeitalter die Menschen es normalerweise nicht glauben wollen, weil sie bereits auf ihren Weg festgelegt sind. Sie biegen um eine Ecke. Sie bauen ein Gebäude und dann kommt man in die Ecke. Alle rennen in diese Richtung, sie wollen nicht um diese Ecke herumgehen. Aber das Bauwerk geht in diese Richtung, wenn das Wort sagt, dass es in diese Richtung geht, seht ihr? Das ist der Punkt, an dem wir diese Übergänge der Zeit erkennen. Das ist es, wo es hart ist. Das ist es, wo die Menschen es ausschwitzen mussten. Denkt daran, dass Gott seine Art, Dinge zu tun, nie ändert. Stets durch die Schrift, genau wie damals. Nun, in den Tagen Noahs, das war Christus in Noah. Da war Noah. Es war Christus, der in Mose war. Schaut, er wurde zu einer Zeit geboren. Geboren, um ein Prophet zu sein, und er wurde in ein Schilfrohr gelegt, und so wie Christus aus dem Land gebracht werden musste, weil man alle Kinder abschlachtete. Und als er aus der Wüste herauskam, der Gesetzgeber und ein Priester und ein Prophet und so weiter, alles hat Christus vorausgeschattet, genau bis hinunter zu den Propheten, wie sie geweissagt haben. Nun sehen wir ihn, Gott, sich selbst in allen Zeitaltern identifiziert. Und wie? Wie hat er sich jetzt identifiziert? Welches Merkmal hat er benutzt? Seinen gleichen Charakterzug von Anfang an, sein Wort zu offenbaren, sein Wort lebendig werden zu lassen. Das ist die Identifikation, das verheißene Wort dieses Zeitalters. Seht ihr, als Mose kam, hätte er nicht sagen können, jetzt bauen wir eine Arche und schwimmen von hier weg. Das war Noahs Botschaft. Und genau das ist das Problem. Als Jesus auf die Bühne kam, fand er die Hebräer lebend in einem blendenden anderen Licht. Und so ist es auch heute. Das ist in jedem Zeitalter so. Sie leben in einem blendenden anderen Licht. Das ist der Grund, warum ihr Methodisten, wenn ihr auf die Szene kommt, Luther war. Sie lebten in einem blendenden lutherischen Zeitalter. Sie konnten John Wesley nicht akzeptieren. Als die Pfingstbewegung aufkam, konnten die Methodisten die Pfingstbewegung nicht akzeptieren. weil sie im Schatten der Methodisten lebten. Und jetzt frage ich mich, in welcher Art von Blendung die Pfingstler leben, seht ihr? Was wir tun wollen, ist, in den Schriften zu forschen und die Stunde herauszufinden, in der wir leben, und dann zu sehen, was zu dieser Zeit hier sein soll, und zu sehen, ob Gott das lebendig macht und manifestiert. Dann ist das die Sache, die wir haben die richtige Interpretation für das Zeitalter. Als Jesus kam, sagten sie, wir haben Mose. Er sagte, wenn ihr Mose gekannt hättet, würdet ihr auch mich kennen. Er hat von mir geschrieben. Er sagte, erforscht die Schriften, denn in ihnen glaubt ihr, das ewige Leben zu haben. Sie sind es, die von mir zeugen. Mit anderen Worten, forscht in den Schriften, seht ihr? Oh, sie hatten ihre Tradition so fest im Griff. Er sagte, ja, durch eure Traditionen habt ihr das Wort Gottes für die Menschen unwirksam gemacht. Ihr habt sie so überliefert, dass das Wort Gottes keine Wirkung mehr auf sie hat. Denn ihr sagt, jetzt ist es das Gleiche. Ich bin dies. Ich gehöre zu dem hier. Ich habe einmal ein Mädchen gefragt, bist du eine Christin? Sie sagte, ich zünde jede Nacht eine Kerze an. Als ob das etwas damit zu tun hätte. Ich betete einmal in einem Krankenhaus für eine Dame. Sie sagte, wartet, zieht die Vorhänge zu, zieht die Vorhänge zu. Ich fragte, was ist denn los? Sie sagte, wir sind Methodisten. Ich sagte, bist du kein Christ? Sie sagte, ich bin Methodist. Ich sagte, nun, das ist alles, damit ist die Sache geklärt. Du bist kein Christ, du bist nur ein Methodist. Also dann, so ist das, das ist es. Seht ihr, sie verstehen das einfach nicht und... Seht, sie leben in einem blendenden anderen Licht. Und die Blendung ist die Sache, was ist es? Es ist ein falsches Licht, es ist eine Reflexion, wie ich. Mein Zuhause ist in Tucson, Arizona, ich lebe in der Wüste. Ihr habt eine Fata Morgana, ihr wisst, was das ist. Das ist eine Reflexion der Sonne auf der heißen Wüste und sie reflektiert ein falsches Licht, sodass es wie Wasser aussieht. Wenn ihr dort ankommt, gibt es dort kein Wasser. Das ist eine Blendung. Und es ist etwas, das vielversprechend ist, aber man kommt nie dort an. Und nun, der größte Raub, der je in der Welt begangen wurde, war dieser 7 Millionen Dollar schwere Raub, der gerade in England begangen wurde. Er wurde mit falschen Lichtern durchgeführt. Sie stellten Lichter auf und bremsten den Zug ab, und selbst Scotland Yard konnte es nicht finden. Es war der größte Raub, den es je in der Weltgeschichte gab. Und er wurde durch ein falsches Licht begangen. Und der größte Raub, den die Gemeinde Jesu Christi je erlebt hat, ist ein falsches Licht, ein Blendwerk eines anderen Zeitalters, wenn Gott versucht, dem Menschen das Licht der Stunde zu injizieren oder zu projizieren. Als Jesus kam, war er das Wort. So war auch Mose das Wort. Mose und die übrigen Propheten waren das Wort, aber sie waren das Wort in Maßen, er war das Wort in Fülle. Er war die Fülle des Wortes. Er war das Wort. Und dann lebten sie im flackernden Licht des Zeitalters von Moses. Er sagte, wenn ihr Mose gekannt hättet, würdet ihr mich kennen, denn Mose hat von mir geschrieben. Sie sagten, nun, du bist noch keine 50 Jahre alt und sagst, du hast Abraham gesehen. Jetzt wissen wir, dass du verrückt bist. Er sagte, bevor Abraham war, war ich bin. Das Ich Bin war im brennenden Busch. Das war die Feuersäule. Seht ihr? Er war der Ich Bin. Er ist derselbe gestern, heute und für immer, sagt die Bibel. Jesus Christus, seine Charaktereigenschaften ändern sich nicht, überhaupt nicht. Seine Worte sind dieselben. Es ist der Teil des Wortes für jedes Zeitalter. Und wie macht er es bekannt? Er verkündet es durch seine Diener, die Propheten. Er, alle, wie wird der Prophet erkannt? Wenn er etwas prophezeit und es geschieht. Nun, Propheten, jetzt in diesen Tagen haben wir Gaben der Prophetie, Gaben der Weissagung, um genau zu sein. Man legt die Hände auf und betet, und man, Gaben kommen rein in neuen geistlichen Gaben, in die Gemeinde. Das heißt, bevor eine Prophezeiung von der Gemeinde angenommen werden kann, muss sie von 5 geistlichen Beurteilern oder 3 geistlichen Richtern beurteilt werden. Aber nicht bei einem Propheten. Ein Prophet wird als Prophet geboren. Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Es ist etwas, das in einem steckt. Es ist etwas, das in einem geboren wurde. Gott hat es in einem bestimmt. Warum? Moses wurde als Prophet geboren. Jeremia, die Bibel sagt, warum? Sagt, Gott sagte zu Jeremia, noch ehe du im Mutterleib geformt wurdest, habe ich dich geheiligt und dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Johannes der Täufer, 712 Jahre bevor er geboren wurde, sah Jesaja ihn, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, sein Vater war ein Priester. Normalerweise gehen sie zurück und übernehmen die Aufgabe ihres Vaters. Aber seine Aufgabe war zu wichtig, er musste den Messias ankündigen, also ging er in die Wüste, keine Ausbildung. Er brauchte keine Ausbildung, er musste eine direkte Offenbarung haben, wer dieser Messias war. Und er erkannte ihn, er sagte, ich bezeuge, dass ich den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen sah und eine Stimme vom Himmel, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, dies ist er. Wenn er in einem Seminar oder so gewesen wäre, hätten sie gesagt, nun, du kennst Bruder Jones hier drüben. Er sieht aus wie der Messias. Seid überzeugt. Aber seine Aufgabe war zu wichtig. Er musste in die Wüste gehen und allein mit Gott bleiben. Als er herauskam, hatte er keine Ausbildung. Er sprach wie ein Mensch. Er sagte, oh, ihr Otterngezücht, ihr Schlangen im Gras. Wäre es ein gebildeter Mann gewesen, hätte er ein anderes Wort sagen können. Ihr wisst schon, ihr kleinen Störenfriede oder so, aber er hatte etwas anderes mitgebracht. Aber er hätte ein anderes, höheres, ethisches Wort oder so etwas gebracht seiner Bildung. Aber Johannes sagte, sie waren hinterlistig und glitschig wie eine Schlange. Das ist es, was er draußen in der Wüste gesehen hat. Er sagte, ihr Generation der Schlangen, wer hat euch gewarnt, dass ihr vor dem kommenden Zorn fliehen sollt? Glaubt nicht, dass ihr etwas habt, wenn ihr sagt, wir gehören zu diesem und wir gehören zu jenem. Fragt euch, ob er heute nicht das Gleiche sagen würde. Gott ist fähig, aus diesen Steinen Abrahams Kinder zu machen, aus diesen Felsen, was er gesehen hatte. Und die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt, das hatte er in der Wüste gesehen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, die Bäume, die keine Früchte tragen, wurden abgehauen und ins Feuer geworfen, seht ihr? Seine Predigten waren in Typen. Aber er war genau das, wozu Gott ihn bestimmt hatte, seht ihr? Er war dieser Prophet. Sie hatten seit Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr. Beachtet, aber Gott formte ihn und machte ihn. Wir finden heraus, dass Jeremia auf die Szene kam. Wir finden heraus, dass die verschiedenen Propheten, die auf die Szene kommen, wir wissen kaum, woher sie kommen. Sie sind einfach aufgestanden und weggegangen. Gott benutzte sie, versiegelte sie, schickte sie weg und das war alles. Die Botschaft ging weiter, das Wort wurde bestätigt und dann ging es weiter zu einer anderen Generation. Und sie bauten auf dem auf, was diese Propheten taten. Und als er dann kam, sagte Jesus, ihr habt die Mauern getüncht und die Gräber der Propheten und ihr seid diejenigen, die sie dort hineingebracht haben. Seht ihr, ein Mann wird mit einer Botschaft aufstehen und diese Botschaft verkünden und die Botschaft der Stunde verkünden. Und dann wird er nach einer Weile sterben und in das Grab gelegt. Und Jahre später bauen sie darauf eine Organisation auf. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Was tun sie? Die Botschaft dieses Mannes ist erledigt. Sie ist in die Geschichte eingegangen. Wir machen weiter und schauen nach vorn. Die Wissenschaft blickt nicht zurück und sagt, was eine einzelne Wissenschaft sagt. Ich habe gelesen, wo eine Wissenschaft bewiesen hat, durch das Rollen einer Kugel und drüben in Frankreich vor etwa 300 Jahren, wenn ein Mann jemals die sagenhafte Geschwindigkeit von 35 Meilen pro Stunde erreichte, würde er die Erde verlassen. Und ich komme hier runter mit ungefähr 60 Meilen pro Stunde, seht ihr? Die Wissenschaft beruft sich also nicht darauf, sie machen immer weiter. Sie haben es inzwischen auf Hunderte von Meilen pro Stunde gebracht und einfach, sie hören nicht damit auf, sie machen einfach weiter. Aber wir schauen zurück, um zu sehen, was hat Finney gesagt, was hat Sankey gesagt, was hat Moody gesagt. Sie waren gute Männer, genauso wie Moses und Josef. Und das war ein anderes Zeitalter. Lasst uns sehen, was das Wort sagt heute, was Jesus Christus ist. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und der einzige Weg, wie wir jemals wissen können, was er heute ist, ist herauszufinden, was er gestern war, dann werden wir sehen, was er ist. Nun, wir haben heute Abend keine Zeit, zu viel davon zu erzählen, denn wir haben nur noch ein paar Minuten. Beachtet, das Wort, das für jedes Zeitalter bestimmt ist, wenn dieses Wort manifestiert wird, das ist Christus an diesem Tag, so wie es in jedem einzelnen der Tage war. Als nun Jesus auf die Szene kam, wurde er abgelehnt. Ja, aber er war das verheißene Wort. Nun in 5. Mose 18, 15 sagte Mose, der Herr dein Gott wird einen Propheten erwecken wie mich. Und es soll geschehen, wer diesen Propheten nicht hören will, der soll aus dem Volk ausgerottet werden. Nun, da war er genau der Prophet für dieses Zeitalter, und die Lehrer jener Tage sahen das nicht. Sie töteten ihn schließlich, seht ihr? Und er hat genau das getan. Er wurde von einer Jungfrau geboren. Das haben sie nicht geglaubt, das war purer Fanatismus. Aber wir glauben es jetzt, nachdem es bewiesen wurde. Johanna von Orleans. Als sie in Frankreich auftrat, die französische Revolution, was habt ihr Katholiken getan? Ihr habt sie als Hexe hingerichtet, weil sie Visionen sah und Träume deutete. 200 Jahre später habt ihr Buße getan, habt die Leiche der Priester, die sie getötet haben, ausgegraben, welche sie auf einem Scheiterhaufen verbrennen lassen und in den Fluss geworfen haben. Das ist ihre Buße, seht ihr? Ihr habt den heiligen Patrick nie gekannt, als er auf der Erde war, welcher Sukkot war, er hieß Marvin Sukkot, ihr habt ihn nie gekannt. Behaupten, er sei ein Heiliger. Schaut, wie viele Tausende seiner Kinder sie dort in Irland getötet haben. Seht ihr, wenn alles vorbei ist, wenn die Rechtfertigung weg ist, dann bauen sie ihm ein Grabmal. Die Botschaft ist verschwunden und geht in etwas anderes über. Der Mensch lobt Gott immer für das, was er getan hat. Schaut auf das, was er tun wird, und ignoriert das, was er gerade tut. Das ist ganz nach dem Willen des Teufels. Sehr religiöse, Gelehrte und Pädagogen beweisen, was er getan hat und zeigen, was er tun wird und ignorieren, was er tut. Seht ihr? So ist es immer gewesen, immer dasselbe. Wir könnten das immer weiter durchgehen. Aber lasst uns jetzt ein paar Minuten zurückgehen und herausfinden, was Jesus war, als er auf der Erde war. Und wir werden herausfinden, was er damals war und was er in den anderen Zeitaltern gewesen ist, dann muss es in diesem Zeitalter dasselbe sein, damit es richtig ist. Nun finden wir, als er auf die Szene kam, haben wir keine. Wir wussten, dass er das Wort war. Er war das Wort, und das Wort korrigiert immer den Irrtum. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Nur mal so zum Nachdenken. Schaut euch die Menschen, die Maria verehren. Seht ihr? Sie sagte, der Heilige Geist überschattete sie und brachte diesen Sohn hervor, und es war vom Heiligen Geist. Und als er etwa 12 Jahre alt war, waren sie oben in Jerusalem am Passafest, und als sie, oder Pfingsten, und als sie wieder herunterkamen, es war eine dreitägige Reise, hatten sie ihn vermisst. Also gingen sie zurück, um ihn zu finden, und da war er in der Aula der Kirche und diskutierte mit den Priestern und so weiter. Da kam seine Mutter auf ihn zu, sie und Josef, und sie sagte, dein Vater und ich haben dich unter Tränen gesucht, seht ihr? Vor diesen Priestern verleugnete sie ihr eigenes Zeugnis und nannte Josef seinen Vater, seht ihr? Sie sagte, dass Gott sein Vater sei, und hier sagte sie, dein Vater und ich haben dich unter Tränen gesucht, achtet auf das Wort. Dieser 12-jährige Junge hat wahrscheinlich nicht einen Tag in seinem Leben eine Schule besucht. Achtet jedoch auf das Wort. Er war das Wort. Er sagte, wisst ihr nicht, dass ich um die Angelegenheiten meines Vaters besorgt sein muss? Wenn Josef sein Vater gewesen wäre, wäre er bei ihm in der Tischlerei gewesen. Aber sein Vater war Gott, und er war dabei, diese Priester zurechtzuweisen. Das und dort kümmert er sich um die Angelegenheiten seines Vaters. Seht, wie das Wort den Fehler korrigiert? Das tut es immer, jedes Mal. Sie erkannte es nicht, wahrscheinlich hatte sie es nie gesehen und tappte einfach weiter. Die Menschen tun heute das Gleiche, aber möge Gott uns jetzt in diesen wenigen Minuten erleuchten, was er war. Nun gehen wir von seiner Taufe in die Wüste, und er kommt aus der Wüste heraus. Und da war ein Bursche mit Namen Andreas, der war bei der Versammlung des Johannes gewesen, und er konnte seinen Bruder Simon nicht dazu bringen, zu der Versammlung zu gehen. Und eines Tages, als sie ihre Netze wuschen, kam er zu dem Ort, wo er Jesus begegnete. Und Simon wusste in seinem Herzen, ich habe hier vor kurzem eine kleine Geschichte über Simon gelesen. Sein Vater Jonas war ein großer Gläubiger, war ein Pharisäer. Er sagte dies oftmals: Sohn, ich werde alt und grau. Er sagte: Ich habe so oft dafür gebetet, dass Gott mich dem Messias sehen lässt. Und er sagte: Wir vertrauten Gott für unseren Fisch, für unseren Lebensunterhalt. Und deine Mutter ist jetzt fort. Und es sieht so aus, als würde ich ihn nicht mehr sehen können. Ich werde zu alt. Und er sagte: Nun, mein Sohn, ich möchte, dass du hier neben mich sitzt. Ich möchte dir etwas sagen. Nun, kurz bevor der Messias auftaucht, werden alle möglichen falschen Dinge vor sich gehen. Das ist von Satan. Er sagte: Aber denk daran, dass du allein den Messias erkennen wirst. Bleibe immer bei dem Wort. Mose sagte: Der Herr, unser Gott, wird einen Propheten erwecken. Nun, wir haben seit Hunderten von Jahren keine mehr gehabt. Aber es wird ein Prophet sein, ein identifizierter Prophet, der sich unter dem Volk erhebt. Das wird der Messias sein. Er wird der Nächste sein. Als Andreas ihn dann zu Jesus brachte und ihm von Johannes erzählte, der predigte und sagte, dass ein Messias kommen würde, war es für ihn nur ein weiterer Mann auf der Durchreise. Und eines Tages kam Simon direkt in die Gegenwart des Herrn Jesus selbst. Und Jesus sah ihn an und sagte: Dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jonas. Das war's, seht ihr? Wie viele wissen, dass das ein Attribut des Wortes Gottes ist? Die Versammlung sagt Amen. Sicher. Dann sagt Hebräer, 4. Kapitel, 12. Vers. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Das war es, was die Propheten waren. Sie haben dort die Dinge vorausgesehen, versteht ihr? Und es war genau richtig, denn es war das Wort für diese Zeit. Wenn ihr das versteht, hebt einfach leise die Hand. So, seht, es war das Wort für die damalige Zeit. Das war es, was sie als Propheten auszeichnete. Nun, ein Prophet, unser englisches Wort Prophet bedeutet ein Prediger. Aber im Alten Testament war es nicht wirklich ein Prophet, sondern ein Seher. Und der Seher sagte Dinge voraus, die eintreten würden. Und das war auch seine Legitimation als göttlicher Ausleger des geschriebenen Wortes, da sein eigener Dienst darin bestand, dieses Wort zu verkörpern. Seht ihr? Das machte ihn also zum Propheten. Als Jesus also kam, tat er genau das. Er schaute auf ihn herab und sagte, er kannte ihn nicht nur dem Namen nach, weil er Simon hieß. Er kannte auch seinen Vater Jona. Und er wusste, was sein Vater ihm gesagt hatte, dass der Messias ein Prophet sein würde. Nun, es war nicht durch Heilung, sie hatten Heilungen erlebt, am Teich von Bethesda und so weiter. Gott hat für sein Volk schon immer einen Weg der Heilung vorgesehen. Aber hier war der erkannte Messias, schnell, Jesus, oder? Verzeiht mir, Simon erkannte das. Und Jesus sagte ihm, nachdem er sich dazu bekannt hatte, würde sein Name Petrus genannt werden. Dann sehen wir, dass dort ein anderer junger Mann stand, der Philippus hieß, und er hatte einen Freund. Sie studierten zusammen die Schriften. Wenn ihr jemals in Palästina gewesen seid, schaut, wo sie gepredigt haben. Und er ging um den Hügel herum, etwa 15 Meilen, und er fand Nathanael unter einem Baum, denn Nathanael besaß einen Olivengarten. Als er dorthin kam, fand er ihn unter einem Baum, wo er betete. Er sagte: Komm, sieh, wen wir gefunden haben. Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Er sagte: Komm, komm und sieh, wir haben ihn gefunden. Und dann wisst ihr, natürlich, dieser Bursche, der ein wirklich feiner Bursche war, sagte: Nun, könnte etwas Gutes aus Nazareth kommen? Er gab ihm die beste Antwort, die ein Mensch einem anderen geben konnte: Komm und sieh. Bleib nicht zu Hause und kritisiere. Komm, nimm die Bibel mit, wir wollen sie durchforsten. Nun, ohne Zweifel gingen sie um den Hügel herum und sagten: Nun, weißt du, wir wissen, dass der Messias, wenn er kommt, ein Prophet sein wird. Oh ja. Mose hat uns das gesagt. Wir suchen nach einem Propheten. Und natürlich dachten die Menschen, wenn der Messias kommt, würde Gott die Zäune niederreißen und direkt auf das Tempelgelände kommen und sagen: Kaiaphas, ich bin da. Aber Gott macht die Dinge nicht auf diese Weise. Er macht es so einfach. Er nimmt einfach seine Gemeinde. Das ist es, was er will, seine Gemeinde. So finden wir, dass er sagte: Du weißt doch, dass der alte Fischer, dem du einmal einen Fisch verkauft hast, oder der dir einen Fisch verkauft hat, nicht genug Bildung hatte, um seinen Namen auf der Quittung zu unterschreiben. Ja, Simon. Er sagte ihm, dass sein Name Simon sei, und sagte ihm, wer sein Vater sei. Nun, es würde mich nicht wundern, wenn er dir nicht sagt, wer du bist, wenn du hochkommst. Nun, wir werden es herausfinden. Er kam zu Jesus, wo auch immer es war, vielleicht in der Gebetslinie oder was auch immer es war, und er kam zu ihm, Jesus, der für die Kranken betet. Und er sah ihn an. Er sagte, siehe, da ist ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Meine Güte, das machte ihn sprachlos. Er sagte, Rabbi, was Lehrer bedeutet. Wann hast du mich je gesehen? Woher kennst du mich? Er sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Das war's. Er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Seht ihr, dieser Mann war wirklich geschult. Er wusste, dass der Messias die Identifikation sein würde, denn er musste ein Prophet sein, seht ihr? Denn er musste das Wort sein, und sie hatten seit 400 Jahren keins mehr gehabt. Also war hier ein Mann, der sich selbst identifizierte, genau. Das war Jesus gestern. Nun könnten wir noch viele weitere Charaktere aufzählen, aber lassen wir sie vorerst beiseite. Es gab drei Arten von Menschen auf der Erde. Das waren Noahs drei Söhne, Ham, Sem und Japhet, und das waren Juden, Samariter und Heiden. Nun, wir Heiden, die Angelsachsen, wir haben nicht nach einem Messias gesucht. Wir hatten einen Knüppel auf dem Rücken und beteten Götzen, Römer und so weiter an. Aber die Samariter haben nach einem Messias Ausschau gehalten. Und er kommt nur zu denen, die nach ihm Ausschau halten. Das tut Gott immer. Er kommt zu den Seinen, nun beachtet, er ging hinunter nach Jericho, aber er hatte einen Grund. Er musste durch Samaria zurückgehen und kam in eine Stadt namens Sichar. Und während er die Jünger wegschickte, um Essen zu holen, saß er dort. Und eine Frau, vielleicht eine liebliche kleinere Person, kam gegen 11 Uhr an den Brunnen, weil sie nicht am Morgen mit den anderen Jungfrauen kommen konnte, die kamen. Und so kam sie heraus. Sie war von schlechtem Ruf. Wir wissen, was das ist. Und so kam es, dass ihr wahrscheinlich die Haare ins Gesicht hingen. Und sie kam heraus, um den Wasserkrug abzustellen. Es war eine Art Krug mit Henkel daran. Sie legte die Winde über ihn, um ihn herunterzulassen. Sie hörte jemanden sagen, bring mir etwas zu trinken. Und sie schaute hinüber, sie sah einen Mann mittleren Alters, der dort stand, der dort an der Mauer saß, ein Panoramabild oder so etwas in der Art von diesem hier. Und er saß dort drüben an den Weinstöcken. Der Stadtbrunnen steht heute noch genauso und sagte, bringt mir zu trinken. Und er war ein Jude. So hatten sie auch dort eine Rassentrennung. Also sagte sie, es ist nicht, wir können nicht, das ist unmöglich, du sollst das nicht tun. Du bist ein Jude und ich bin eine Frau aus Samaria. Wir haben nichts miteinander zu tun. Er sagte, aber wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um einen Trank bitten? Ich würde dir Wasser geben, für das du nicht hergekommen bist. Seht, was wollte er damit bezwecken? Mit ihrem Geist in Kontakt treten jetzt. Seht ihr? So sagte sie, warum? Wir beten auf diesem Berg an. Und du sagst in Jerusalem. Und sie gingen weiter, redeten ein wenig. Schließlich fand er heraus, wo ihr Problem lag. Sie hatte zu viele Ehemänner. Er sagte, hol deinen Mann, komm her. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, das ist richtig. Du hattest 5 und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht deiner. Du sagtest, schaut euch also den Unterschied zwischen ihr und den Priestern an. Als diese Priester sahen, dass das geschehen war, mussten sie ihrer Versammlung antworten. Es war getan worden, seht ihr? Sie mussten etwas sagen, also sagten sie, dieser Mann ist Beelzebub. Ein Wahrsager, eine Art Teufel. Sie sagten, er tut das durch die Macht des Beelzebubs. Das sagten die Priester. Was hat diese kleine Frau gesagt? Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird das sein Zeichen sein. Das ist es, was er tun wird. Er wird der Prophet sein. Jesus sagte, ich bin derjenige, der zu dir spricht. Oh mein Gott, das war's. Seht ihr? Das war Jesus Christus gestern. Das würde Jesus Christus heute und für immer sein. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Das ist es, was er ist. Er ist das offenbar gewordene Wort und das Wort dieses Tages kommt herab und identifiziert sich selbst. Und nun sagte er, dass er das wieder tun würde, zurückkehren würde, der Prophet. Er kann nicht über seine Propheten hinausgehen, denn es ist das Wort. Nun ist er für unsere Heilung gestorben und hat den Heiligen Geist auf uns zurückgesandt, wohlgemerkt, um dieses Werk zu tun. Jetzt sagte der Prophet, es wird ein Tag kommen, der weder Tag noch Nacht sein wird, sondern in der Abendzeit wird es Licht sein. Nun geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Geografisch gesehen ist das der Lauf der Dinge. Die Zivilisation ist mit der Sonne gewandert, so auch das Evangelium. Wir erinnern uns, das Evangelium begann in Europa, überquerte die Meere nach Deutschland, von Deutschland nach England, von England über den Kanal in die Vereinigten Staaten, an die Ostküste und ging dann in den Westen. Nun, wenn es noch weitergeht, kommt es wieder nach Osten zurück. Wir sind am Ende angelangt. Nun ist ein Tag vergangen. Als der Sohn dort am Anfang aufstieg, kam der Sohn Gottes auf die Erde. Jetzt ist er wieder für die Abendzeit verheißen. Nun, wir hatten einen trostlosen Tag. Wir hatten großartige Versammlungen, wir haben Kranke geheilt, wir haben großartige Zeiten erlebt. Und wir haben Organisationen, Schulen, Krankenhäuser und Seminare gegründet, was in Ordnung ist, aber eben ein trostloser Tag. Aber er hat versprochen, kurz bevor die Abendzeit kommt, wird es Licht werden. Jesus sagte in Lukas, dem 17. Kapitel, wie es in den Tagen Sodoms war, hört gut zu. Ich komme zum Schluss. Wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Nun, das wissen wir alle. Nun, er las die gleiche Bibel in Genesis, die wir lesen. Und seht euch die Szenarien in Sodom an. In Sodom gab es 3 Menschenarten. Es gibt immer 3 Arten von Menschen, die Gläubigen, die Scheingläubigen, die gemachten Gläubigen und die Ungläubigen. Nun, hier war Abraham. Sein Name war von Abram zu Abraham geändert worden, was Vater von Völkern bedeutet. Und er könnte kein Kind bekommen, solange sein Name Abram lautet. Er musste in Abram geändert werden, denn Ham bedeutet Vater von Völkern. Und nun beachtet, Vater der Völker. Achtet nun darauf, dass die Szene noch nie in der ganzen Welt so dargestellt wurde wie jetzt. Jetzt sehen wir alles genau in der Linie von Sodom. Wenn ihr das nicht glaubt, nehmt die Sonnenbrille von euren Augen, geht hinaus und schaut jeden Tag auf die Straße. Schaut in die Zeitungen, wo immer ihr wollt. Es ist ein Sodom, genau. Seht ihr? Und da war Lot unten in Sodom, aber hier war Abraham der Auserwählte, derjenige mit der Verheißung. Er war nicht in Sodom, er ging nicht dorthin, er wurde herausgerufen. Nun, es gibt 3 Arten oder Gruppen von Menschen. Es gab einen echten Gläubigen und es gab eine lauwarme, von der euch jeder Lehrer sagen wird, dass Lot die nominelle Gemeinde repräsentierte, die in Sodom war. Und dann gab es die Sodomiter. Beachtet nun, kurz vor dem sie waren, Abraham und Lot schauten aus nach einem verheißenen, wundersamen Sohn. Ist das richtig? Ist es das, wonach die Gemeinde heute Ausschau hält? Die Versammlung sagt Amen. Die Wiederkunft dieses Sohnes, Jesus Christus, des Sohnes Gottes, wir erwarten sein Kommen. Betrachtet nun die Lage, jeder wird zugeben, dass es sich um einen Sodom-Zustand handelt. Ich bin neulich über Kalifornien gefahren und habe eine Zeitschrift oder eine Zeitung in die Hand bekommen, in der stand, die Zahl der Homosexuellen hat im letzten Jahr um 60% zugenommen, seht ihr? Oh mei! Es ist erbärmlich, seht ihr? Es ist nur, weil die Frauen sich weggeworfen haben, das stimmt schon. Einfach so auf die Straße, nackt, und es ist einfach eine Schande. Aber die Bibel sagt, dass sie so sein würden. Und auch die Männer, sie sind verändert, seht ihr? Und es wird noch schlimmer werden. Wenn die Welt noch weitere 50 Jahre stehen würde, wäre die ganze Welt völlig verrückt. Schaut euch die geistige Gesundheit von vor 40, 20 Jahren bis jetzt an. Seht ihr? Nun schaut euch die Einstellung an. Hier ist Abraham, der Auserwählte und jetzt hierher gerufen wurde. Und da ist Lot unten in Sodom und 3 Engel kamen herbei. 2 Engel gingen hinunter, um mit Lot zu sprechen, und sie predigten das Wort und versuchten, Lot von dort wegzubringen. Ist das richtig? Die Versammlung sagte Amen. Aber dieser eine, der bei Abraham zurückblieb, er versuchte nicht, Abraham aus irgendetwas herauszuholen, denn er war schon draußen, seht ihr? Er war schon draußen, aber seht, was für ein Zeichen er tat. Schaut mal. Er stand mit dem Rücken zum Zelt und Sarah war im Zelt hinter ihm. Er hatte sie bis dahin noch nie gesehen. Erinnert euch, ein oder zwei Tage zuvor hieß er noch Abram. Und sie hieß Sarai. Jetzt heißt sie Sarah, S-A-R-A-H. Er heißt Abraham. Er sagte, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? S-A-R-A-H. Er sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Er sagte, ich werde dich besuchen, wie es die Zeit des Lebens verlangt. Nun hatte er 25 Jahre lang nach diesem Kind Ausschau gehalten. Sie ist jetzt fast 100 Jahre alt. Er ist 100, sie ist 90. Er sagte, ich bin bereit, dich zu besuchen, wenn die Zeit des Lebens gekommen ist, und du wirst diesen Sohn bekommen. Und Sarah lachte sozusagen in sich hinein. Sie dachte, ich, eine alte Frau, seht ihr, als... Wir sind ein gemischtes Publikum, aber ihr wisst, was ich meine, als Mann und Frau. Die familiäre Beziehung war Jahre und Jahre und Jahre gewesen, seht ihr, denn er war 100 und sie war 90, gut gezeichnet. Sie sagte, ich habe Vergnügen mit meinem Herrn Abraham und außerdem ist er hochbetagt, seht ihr. Und dann sagte dieser Mann mit dem Rücken zum Zelt, warum hat Abraham oder... Warum hat Sarah im Zelt gelacht und geglaubt, das könne nicht sein? Abraham nannte ihn Elohim, das war Gott. Elohim ist der Selbstexistierende. Seht, der Allgenügende, Selbstexistierende. Am Anfang war Gott. Nehmt das Wort Gottes, betrachtet es dort vorne, dasselbe, übersetzt dieselbe Sache, Elohim, selbst. Es gab Elohim, der sich im Fleisch verkörperte, der das Fleisch eines Kalbes aß, Milch von einer Kuh trank und Brot aß, und sich setzte und mit Abraham sprach. Und Abraham wusste, dass er erkennen konnte, was in Sarahs Gedanken vor sich ging. Und das ist der Grund, warum er wusste, dass es Elohim war. Jesus sagte, man beachte in den Tagen, wenn der Sohn des Menschen offenbar werden wird, in den letzten Tagen offenbart, wird es sein, wie es in den Tagen von Sodom war. Gott verkörpert in seiner Gemeinde den Menschen, offenbart sich selbst, seht, im menschlichen Fleisch, so wie er es damals war. Nun schaut, ich möchte euch etwas fragen. In all den Zeitaltern, seit die Gemeinde begonnen hat, hatten sie noch nie einen Botschafter, dessen Name mit Ham endete, bis jetzt. Graham. Richtig, da unten. Er ruft sie heraus. Oral Roberts und ein Billy Graham. Seht ihr? Ham. Es gab Moody, Sankey, Finney, Wesley, Billy, Sunday. Sie alle, seht? Eine internationale Gemeinde wie diese, eine Weltgemeinde. Es gab noch nie ein Ende mit Ham, bis jetzt. Und das ist Billy Graham, seht ihr? Und das sind 6 Buchstaben. G-R-A-H-A-M, 6, das bedeutet, der Mensch wurde am 6. Tag geboren, erschaffen. 6 ist die Zahl des Menschen, das ist sie, für die Gemeinde natürlich. Abraham war... A-B-R-A-H-A-M, 7 Buchstaben, seht ihr? Schaut euch die heutige Situation an und schaut, was hier passiert. Abraham hatte viele Zeichen und Wunder gesehen und alles, was Gott getan hatte. Das hatte die Gemeinde auch. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, in Zungen geredet, all diese Zeichen und Wunder getan. Aber es ist euch verheißen, wie es damals war, so soll es wieder sein. Es wird Licht sein in der Abendzeit. Jesus Christus derselbe. Derselbe Sohn wird wieder auf der Szene erscheinen, in seiner Gemeinde, und wird dasselbe tun, was er damals getan hat, und zeigen, dass er das verkörperte Wort ist, seht ihr? Das Geheimnis des Herzens kennen und die Dinge offenbaren und tun, die er vollbringen soll. Das ist genau das Wort Gottes. Wir sind spät dran, beugen wir also unsere Häupter. Nur einen Moment, während wir zu ihm schauen und... ihn bitten, sein Wort zu bestätigen. Himmlischer Vater, die Zeit würde es nicht erlauben. Stunden um Stunden könnten wir hier sitzen und erzählen, nur von der Genesis bis zur Offenbarung, dies ist die Stunde. O Herr, unser erster Besuch hier mit diesen netten Leuten hier an der Küste, von der wir wissen, dass sie eines Tages im Meer versinken wird und kein Stein auf dem anderen bleiben wird, es wird, oh, was für eine Zeit liegt vor uns. Möge, Herr, in dieser Stunde, in der wir Zeugnis ablegen, jetzt der Großheilige Geist kommen. Und diese Worte, die ich gesagt habe, möge er sie bekräftigen, indem er sie bestätigt. Er ist der Beweis für diese Zuhörer, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Der und erfüllt diese Schrift. Wir wissen, dass du das nicht tun, du müsstest es nicht tun, Herr, um zu beweisen, dass du Gott bist. Aber, wie wir in Matthäus lesen, im 12. Kapitel, er hat nicht heilen müssen, um zu zeigen, dass er Gott ist. Aber er tat es, damit es erfüllt wird. Er muss sein Wort halten und er liebt es, es zu tun. Und er wird es tun, weil er Gott ist. Und ich bete heute Abend jetzt, dass er auch das Wort bewahrt, das für diese Stunde verheißen ist. Mögen alle meine Brüder und ich selbst und alle hier Anwesenden und unsere Schwestern, diese liebliche Schar von Menschen, jetzt deine Gegenwart unter uns sehen. Wir bitten darum in Jesus Namen. Amen. Nun, wir sind ein bisschen spät dran, also rufen wir einfach eine. Ja, wir sind wirklich spät dran. Wir brauchen noch etwa 10 Minuten oder 15. Rufen wir einfach einige aus der Gebetslinie auf. Gebetskarten, habt ihr ihnen eine A gegeben? Ja, A's. A, Nummer 1. Lass uns die 1 nehmen. Wer hat Gebetskarte A, Nummer 1? Hebe deine Hand, wenn du gehen kannst. Es ist ein kleines Kärtchen mit einer Nummer drauf. A, Nummer 1, heb die Hand. Ihr meint, sie ist nicht im Publikum? Nun, da müsst ihr euch geirrt haben. Gebetskarte A, Nummer 1. Jemand sagt, genau hier, Bruder Brennen. Wirklich? Oh, ist das so? In Ordnung. A, 2. Komm hierher, wenn du willst, Dame. Komm hier rüber. Mal sehen, ob sie da durchkommt. Ich bezweifle es. Oh ja, es geht. Nur durch die Verzweiflung da. In Ordnung. A, Nummer 2. A, Nummer 2. Wer hat die Nummer? Nummer 3. Hebt eure Hand. Wenn ihr jetzt nicht kommen könnt, das ist der Grund, warum wir sie aufrufen. Eine nach den anderen. Wir müssen sie vielleicht hier reinbringen. 3, 4, wer hat 4? 5, hier unten, Lady. Komm hoch. 6, Gebetskarte Nummer 6. Ist das die Dame, die hier oben steht? Mit der kleinen weißen Jacke? Hast du 6? 7. Manchmal sind sie taub, können nicht hören. Manchmal können sie nicht laufen. 7. 8, ich habe nicht gesehen, dass die 8 aufgestanden ist. Würdest du deine Hand heben? In Ordnung. 9, 10, in Ordnung. Warten wir noch einen Moment, denn wir sind spät dran. Zeig uns die mal kurz. Haltet einfach eure Karten fest. Wir rufen euch eine nach dem anderen auf, aber bleibt in der Linie. Also wie viele hier haben keine Gebetskarte? Hebt eure Hand und sagt, ich bin krank, ich habe keine Gebetskarte. Hebt eure Hand hoch. Nur so hoch, dass ich sie sehen kann. Ich glaube, sie sind überall. Jetzt hört mal zu. Ich möchte einen Moment mit euch reden, während sie sich anstellen. Es gab eine Frau, sagen wir, in der Bibel, die hatte auch keine Gebetskarte. Aber sie hatte Glauben. Und so sagte sie, wenn ich sein Gewand berühren kann, werde ich geheilt. Wie viele kennen die Geschichte? Sicher. Und als sie sein Gewand berührte, drehte er sich um und sagte, wer hat mich berührt? Nun, Petrus dachte, dass das wie ein verrückter Fall klang. Er sagte, warum, jeder berührt dich. Du sagst, wer hat dich berührt? Sie werden nicht so gut von dir denken, wenn du... Er sagte, aber ich bemerkte, dass ich schwach wurde. Tugend ging von ihm aus. Und er drehte sich um und schaute über seine Zuhörer, bis er diese Frau fand. Und er sagte zu ihr, dass ihr Glaube sie geheilt hatte, weil sie blutflüssig war. Wie viele wissen, dass das wahr ist? Die Versammlung sagt Amen. Nun bin ich gerade damit fertig geworden, zu sagen, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Die Versammlung sagt Amen. Sagt die Bibel auch, er ist der Hohepriester, der unsere Schwachheit mitfühlen kann. Amen. Stimmt das? Amen. Wie würde er dann heute handeln? Er würde genauso handeln, wie er gestern gehandelt hat. Ist das richtig? Also vergesst nicht, ihr könnt ihn immer noch berühren, seht ihr? Die Schriften können nicht lügen, seht ihr? Nun, das Einzige, was nicht hier ist, ist sein sichtbarer Körper. Aber ihr, er ist der Weinstock und ihr seid die Reben, seht ihr? Das ist, ihr seid die Rebe. Ihr seid derjenige, der handelt. Ihr und ich handeln gemeinsam, egal wie sehr er mich auch salben würde. Er muss auch euch salben, versteht ihr? Denn es muss sowohl das Negativ als auch das Positiv vorhanden sein, um das Licht zu geben. Also ihr müsst es auch glauben. Nun ihr, die ihr keine Gebetskarte habt, schaut einfach in diese Richtung und sagt, Herr Jesus, dieser Mann kennt mich nicht. Eins ist sicher, Er kennt mich nicht, aber ich leide an etwas und er soll sich umdrehen und mir davon erzählen, wie Jesus es dort getan hat. Und ich weiß, dass er mich nicht kennt, also musst du es sein. Und dann werde ich es glauben. Könnt ihr das tun? Werdet ihr das glauben? Die Versammlung sagt Amen. In Ordnung. Also gut. Betet jetzt einfach. Ich übernehme das. Sieht aus, als wäre dieses Mikrofon mehr. Es ist in Ordnung. Es war irgendwie ein bisschen lebhafter als sonst. Nun, Brüder, dies ist das Evangelium, das ihr predigt, seht ihr? Und ihr betet für mich. Jetzt schaut alle so ehrfürchtig, wie ihr könnt, in diese Richtung. Und glaubt mit eurem ganzen Herzen. Glaubt einfach alles, was in euch ist. Glaubt und zweifelt nicht. Zweifelt nicht, kein bisschen. Nun, hier steht eine Dame. Ich nehme an, wir beide sind einander fremd. Ich kenne dich nicht. Und die Schwester sagt, einmal davor. Du hast mich einmal gesehen? Einmal in Clearwater. Wo genau? Clearwater, glaube ich. Clearwater? Wie lange ist das her? Oder in St. Petersburg einmal. Ja, St. Petersburg, ja. Ich war in St. Petersburg, ja. Das ist schon einige Jahre her. Ja. Nun wahrscheinlich als Zuschauer oder so etwas in der Art, ja. Das ist ein, ich würde dich nicht wiedererkennen, weißt du, oder nichts über dich wissen. Also wenn ich jetzt hier mit dir rede, dann ist das genau wie bei unserem Herrn und der Frau, die er damals am Brunnen traf. Sie, er sprach kurz mit ihr, um herauszufinden, wo ihr Problem lag, und er fand es, denn sie war ein Mensch, und sie hatte ein Leben, einen Geist, und er war Gott, und der Geist Gottes war in ihm. Und mit dieser Frau stimmte etwas nicht, und der Vater zeigte ihm, was das war. Du weißt, dass er sagte, er habe nichts getan, bevor der Vater es ihm nicht gezeigt habe. Weißt du, das ist Johannes 5,19. Stimmt das, Bruder? Der Bruder sagt Amen. Er sagte, nicht, was er gesehen hat. Er musste es erst sehen. Jesus hat nie etwas getan, ohne vorher eine Vision gesehen zu haben. Wie viele wissen, dass das wahr ist? Die Versammlung sagt Amen. Johannes 5,19. Ich tue nichts, bis der Vater, ich sehe, dass der Vater es zuvor aufzeigt. Siehst du, also wenn er, natürlich bin ich nicht er und du bist nicht sie, aber es ist immer noch derselbe Gott, siehst du? Und wir sind hier und versammeln uns aus einem bestimmten Grund. Nun, diese Frau hier, wie ihr vielleicht wisst, sagte, wir kennen uns nicht. Vor einigen Jahren, als ich in St. Petersburg war, saß sie in einer Versammlung unter den Zuhörern, so wie ihr heute Abend. Und das hat sie auch gesagt. Ich habe keine Möglichkeit. Sie ist eine völlig Fremde für mich. Ich weiß nichts über sie. Und der himmlische Vater weiß das. Aber jetzt ist sie aus irgendeinem Grund hier. Vielleicht ist sie wegen jemand anderem hier. Wegen finanzieller Probleme, häuslicher Probleme. Sie könnte selbst krank sein. Vielleicht vertritt sie jemand anderen. Ich weiß nicht, weswegen sie hier ist. Seht ihr? Sie ist nur eine Frau. Wenn sie nun krank wäre und ich wäre wie unser edler Bruder Oral Roberts und würde ihr die Hände auflegen und sagen, der Herr heile dich und mache dich gesund und du würdest das glauben, das ist schon in Ordnung, das ist einfach, das ist die Schrift. Wenn du das glaubst, wirst du gesund, siehst du? Aber das ist das Werk von Bruder Roberts, nicht meins, siehst du? Das hier ist ein anderer Blickwinkel, einer hier oben für die Endzeit. Was war also Jesus? Derselbe gestern, heute und für immer. Wenn er nun hier stünde und diesen Anzug trüge, den ich anhabe und den er mir gegeben hat, wenn die Frau krank wäre, könnte er sie dann heilen? Seid jetzt vorsichtig, seid vorsichtig. Nein, er könnte es nicht tun. Er hat es schon getan, seht ihr? Er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Er hat es bereits getan. Das Einzige, was er tun könnte, wäre, sich ihr gegenüber zu erkennen zu geben. Das ist richtig, um bekannt zu machen, dass er von den Toten auferstanden ist und lebt. Und jetzt würde er sich damit identifizieren. Und die einzige Art und Weise, wie er das tun könnte, wäre die, wie er damals war. Er würde der Prophet sein. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Nun, ich würde es nicht sein. Denn ich weiß nichts darüber, also lasse ich mich raus. Aber er müsste es sein. Wenn wir also die Rebe sind und er der Weinstock, dann sendet er seinen Geist in mich, um mich etwas über dich wissen zu lassen. Oder etwas, was du willst, was du warst, was du bist, was du sein wirst. Oder was anderes. Du wirst wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht, wenn es schon geschehen ist. Die Schwester sagt ja. Das sollte dich also wirklich erkennen lassen, dass er lebt und heute bei uns ist. Ja, siehst du? Würde dich das zum Glauben bringen, wenn er es tun würde? Hebe jetzt die Hand, ich will es wissen, damit du Gott versprichst, es würde mich zum Glauben bringen. Die Versammlung sagt Amen. Seht ihr, dass seht ihr? Ich habe davon gesprochen, dass er gestern, heute und für immer derselbe ist. Nun, ist er lebendig? Das ist die Frage. Ist er hier? Wir haben gerufen und etwas gespürt. So wie ein Mann, der blind ist und hinausgeht und die Sonne spürt, nicht weiß, was sie ist. Es war etwas Warmes, aber wenn er sehen könnte, würde er sehen, was es ist. Er würde sagen, das ist die Sonne. Was ist die Sonne? Für einen anderen Menschen, der das vielleicht noch nie gesehen hat, hatte noch niemals zuvor gesehen. Nun, das ist eine Erkenntnis und die Sache, die du gepriesen hast und über die du dich gefreut hast, hier manifestiert sie sich. Und du siehst, was sie ist, siehst du? Hier ist es nun, mit dieser Bibel, die hier liegt, und dieser netten Gruppe von Brüdern hier und ringsherum. Wir sind uns beide fremd. Nun möge der Herr Jesus sich offenbaren. Nun, um dich zu heilen oder dir zu geben, was du willst, wenn es Geld wäre, müsste es ziemlich wenig sein. Denn ich habe nicht viel, aber ich würde es tun. Ich würde mein Bestes tun, aber jetzt, um zu heilen, ich könnte es nicht tun, siehst du? Es müsste von ihm kommen, aber wenn er mir etwas über dich erzählen würde und du weißt, dass ich nichts weiß, und wenn er mir etwas über dich erzählen würde, würde das deinen Glauben stärken, nicht wahr? Es würde dich glauben lassen, dass er hier ist? Die Schwester sagt, ja, ja, nun möge er es tun. Im Namen Jesu Christi nehme ich jetzt jeden Geist hier unter meine Kontrolle, um dieses Wort Gottes zu bezeugen. Ich will nur, betet jetzt, seht ihr? Ihr sagt, worauf hast du gewartet, Bruder Brenner? Wie viele haben je ein Bild von diesem Licht gesehen? Das ist es, was er... Hier ist es, genau hier und jetzt. Es ist jetzt genau hier, sie konnte sich nicht mehr verstecken, auch wenn sie es versuchte. Sie konnte es nicht mehr, sie ist ein netter Mensch, sie hat nichts zu befürchten. Sie ist sich auch bewusst, dass etwas vor sich geht. Aber was die Frau will... Sie hat eine lähmende Krankheit, die auf sie zukommt, Arthritis, die auf die Frau zukommt. Das ist richtig, das ist es, siehst du? Die Schwester sagt, das stimmt. Ja, hebe deine Hand, wenn das wahr ist, wenn es Arthritis ist. Glaubst du mir jetzt, dass ich dir sagen kann, wo dir die Arthritis am meisten wehtut? Ja, es ist in deinen Knochen. Das ist richtig. Und du hast noch etwas anderes, das mit dir nicht stimmt. Glaubst du, dass Gott sagen kann, was das ist? Du hast einen Tumor, ja, jawohl, das ist richtig, hebe deine Hand. Glaubst du, Gott kann mir sagen, wo er sitzt? Ja, er ist an der Brust, ja, das ist richtig, bewege deine Hand so. Nun, siehst du, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Nun, glaubst du jetzt von ganzem Herzen? Ja. Geh voran und es wird dir nichts mehr fehlen. Geh einfach hin und glaube von ganzem Herzen. Das ist alles, was du tun musst, siehst du? Geh und glaube, siehst du? Nun, das seht ihr. Ich kannte die Frau nicht. Ihr wisst, wie lange ich mit euch geredet habe. Mehr als 45 Minuten. Davon bin ich jetzt schwächer, als ich es während des ganzen Gesprächs war. Seht ihr? Hier ist nun eine Dame. Wir sind einander fremd, nehme ich an. Wir kennen uns nicht, aber Gott kennt uns beide. Wenn Jesus mir nun etwas über dich sagen würde, was ich nicht weiß, würde dir das helfen, Glauben an das zu haben, worum du bitten wirst? Die Schwester sagt ja. Würde es den Zuhörern helfen? Seht ihr? Nun, erinnert euch, er verheißt die Szene, die sich exakt in Sodom abspielt. Ihr seht Sodom, ihr seht Billy Graham, alles, genau so. Jetzt seht euch die Abraham-Gruppe hier oben an. Seht, der königliche Same Abrahams. Da wir in Christus gestorben sind, sind wir Abrahams Same. Das ist richtig, Brüder. Wir sind alle. Es ist ein Tumor, die Schwester sagt Amen. Das stimmt. Eine Operation hat keine Wirkung. Und ihr wollt eine, du hast die ganze Zeit Probleme mit dem Ding. Glaubst du, es wird dich jetzt verlassen? Amen. In Ordnung. Gott segne dich, wie du es geglaubt hast, so wird es dir ergehen. In Ordnung, habt jetzt einfach Glauben. Zweifelt nicht, seht ihr? Hast du Glauben, Dame? In Ordnung, der Nächste. Das war's, seht ihr? Jetzt kommst du, du bist der Nächste. Nun, wir sind uns fremd. Die Schwester sagt ja. Wir sind uns fremd. Ich habe dich noch nie gesehen. Du bist einfach ein... Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Du hast mich noch nie in deinem Leben gesehen. Und ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Wir sind nur zwei Menschen, die sich begegnet sind. Und was ist das? Es ist eine Gabe, seht ihr? Eine Gabe ist nicht so etwas wie ein Stock oder ein Schwert, mit dem man schneidet und so. Eine Gabe ist eine Möglichkeit, sich selbst aus dem Weg zu gehen, seht ihr? Du musst nur... Ich muss mich selbst aus dem Weg räumen, dann übernimmt der Heilige Geist, siehst du? Es ist nicht etwas, das man nimmt und mit dem man etwas tut. Es ist eine Gabe, sich selbst aus dem Weg zu räumen, dann benutzt Gott einen, siehst du? Nachdem du dich selbst wie ein kleines... Man kann es nicht erklären, weil man Gott nicht erklären kann. Wir glauben an Gott, wir können ihn nicht erklären, wir können es nicht. Ihr erkennt Gott durch den Glauben und nicht durch die Wissenschaft oder auf irgendeine andere Weise. Man kann ihn nicht wissenschaftlich beweisen. Man glaubt einfach an ihn. Man kann nicht beweisen, was Liebe ist. Man kann nicht beweisen, was Freude ist. Die ganze Waffenrüstung Gottes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Langmut, Geduld, das ist alles übernatürlich, seht ihr? Man kann es nicht beweisen, aber man weiß, dass man es hat, seht ihr? Das ist es, also wissen wir es selbst. Die Dame ist sehr erschöpft, sie hat etwas mit ihrem Mund, in ihrem Mund, das ist richtig. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Die Schwester sagt, das ist richtig. Und du befürchtest, dass es Krebs ist, das ist richtig. Jetzt sagst du, das hast du erraten. Ich habe es nicht erraten, die Schwester sagt nein. So etwas errät man nicht. Schau noch einmal her. Du bist ein sehr feiner Mensch. Damals ist etwas mit dir passiert, aber ich habe... Hier, du hattest auch einen Autounfall, oder etwa nicht? Das stimmt. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Amen. Das, du siehst jetzt, ich... Das wusste ich nicht. Nein. In Ordnung, dann geh weiter und freu dich. Glaube einfach an Gott. Amen. Glaube es. Komm jetzt, du glaubst. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Nun, ihr da draußen fangt an, von ganzem Herzen zu glauben. Zweifelt nicht, sondern glaubt, dass jedes Wort die Wahrheit ist. Seht ihr, das ist er, das ist euer Herr, er ist mitten unter euch. Glaubt ihr das da draußen? Amen. Nun, wir sind Fremde, einer für den anderen, wie ich annehmen darf. Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht. Nun, das ist schön. Nun, das macht es so, das... Ich war noch nie hier, du weißt schon. Wir sind nur hier in der Stadt und du bist in Not. Oder was auch immer es ist. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was du brauchst oder was es ist? Du willst mir glauben, es ist nicht für dich. Es ist für jemand anderen. Die Schwester sagt, das ist richtig. In Ordnung, es ist ein Enkelkind, ja. Und dieses Enkelkind ist irgendwie zurückgeblieben, ja, das stimmt genau. Es ist an einem anderen Ort, es ist nicht hier, irgendwo in New Mexico, ja, oder so. Es ist in New Mexico. Da ist es zu finden. Geh, glaube jetzt, von ganzem Herzen, wir sind Fremde, einer für den anderen, wir, unser erstes Mal Versammlung. Aber in Ordnung. Ein Mann sitzt dort drüben, dieses Ding, es schaut so aus, du leidest an Magenbeschwerden, der Herr, das ist richtig. Du hast da gesessen und dich gefragt, wie das möglich war, stimmt's? Und du hast über deinen eigenen Magen nachgedacht. Wenn das so ist, dann hebe deine Hand, ich kenne den Mann nicht, ich habe ihn noch nie im Leben gesehen, in Ordnung. Du hast eine Angewohnheit, die du dir abgewöhnen willst, das Rauchen. Du willst mit dem Rauchen aufhören. Das ist die Ursache für deinen Magen, wenn du Zigaretten rauchst. Das Nikotin geht runter und verursacht Krämpfe in deinem Magen. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen und dort ist er. Nun steh auf, wenn das die Wahrheit ist, der Herr. Ich entsage den Zigaretten für dich im Namen von Jesus Christus. Geh und sei gesund. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Was hat er berührt? Er hat den Meister berührt. Übrigens, die Dame, die dort neben dir sitzt, mein Lieber, hat auch Magenprobleme. Der Bruder sagt ja, das ist richtig. Du willst dein Magenproblem loswerden, Dame? Seht ihr, der Geist, es ist die Zeit des letzten Tages. Siehst du nicht, dass das Licht direkt neben dir hängt? Das stimmt, in Ordnung, das ist richtig. Nun geh, glaube, deine Nervosität wird dich verlassen und das ist der Grund für deine Magenbeschwerden. Das ist richtig, du glaubst jetzt von ganzem Herzen, in Ordnung. Neben dir sitzt eine weitere Dame, die eine Allergie hat. Wenn das stimmt, dann stehe auf, meine Dame, das ist richtig. Erhebe dich auf deine Füße und bekenne es. Und, in Ordnung, glaubst du, dass Gott es von dir wegnehmen wird? Dann kannst du haben, worum du bittest. Nun, ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Und das ist genau das, was es ist. Was hat sie berührt? Sie hat den Hohepriester berührt, der durch das Gefühl unserer Schwachheit berührt werden kann. Wenn ihr da draußen seid, glaubt das auch. Glaubt einfach. Dort sitzt ein Mann, der die Taufe des Heiligen Geistes will. Er ist auch auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Glaubst du, dass Gott dir den Heiligen Geist geben wird und dir die Arbeitsstelle verschafft? Hebe jetzt deine Hand hoch. Genau hier, wo du mit dem weißen Hemd da sitzt. In Ordnung. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Aber das ist genau das, was er gedacht hat. Wenn das richtig ist, dann winke mit der Hand so. Nun erkennt ihr es nicht. Das Wort Gottes unterscheidet die Gedanken und Absichten des Herzens. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Das ist von ihm da draußen. Ihr wisst, dass ich es nicht sein kann. Ich bin nicht da draußen. Ich bin 20 Yards von ihm entfernt. Aber er hat den Hohepriester berührt. Oh, der Gedanke, dass Christus anwesend ist, Freunde. Könnt ihr das begreifen? Verzeihung, meine Dame. Ich muss einfach nur folgen. Verstehst du eine solche Ausstrahlung des Glaubens? Es hat dort angefangen und jetzt ist es schwer, sich davon fernzuhalten. Verstehst du? Die Schwester sagt, das ist in Ordnung. In Ordnung. Du bist eine Gläubige, ja? Und du glaubst, dass die Operation, die dir bevorsteht, glaubst du, dass Gott dir das wegnehmen kann, bevor du operiert wirst? Glaubst du das auch? Ich werde das müssen. Und du glaubst jetzt, dass deine Tochter hat eine Art Heuschnupfen oder etwas derartiges. Glaubst du, dass Gott sie von diesem Heuschnupfen heilen wird? Glaubst du das? In Ordnung. Jetzt geh und leg ihr die Hände auf und glaube von ganzem Herzen, dass Gott sie heilen wird. Habe den Glauben. Du willst dein Abendbrot essen? Die Schwester sagt ja. Glaubst du, dass dein Magen in Ordnung sein wird? Ja. In Ordnung, dann geh essen. Der Herr ist hier. In Ordnung. Komm, bring die Dame mit. Habt Glauben, zweifelt nicht. Komm, Dame. Glaubst du, dass Gott diese Zuckerkrankheit heilen und dich gesund machen kann? Die Schwester sagt ja, Bruder. Glaubst du es von ganzem Herzen? Amen. In Ordnung, dann mach dich auf den Weg, freue dich und sage Danke, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Gott kann dein Rückenleiden heilen, dich gesund machen. Glaubst du das? Die Schwester sagt, aber sicher. In Ordnung, dann geh auf deinen Weg, freue dich und sag Danke, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Ihr müsst glauben. Komm, Dame, du bist jung, aber du stirbst leicht, weil du Herzprobleme hast. Aber willst du glauben, dass Gott dein Herz heilen kann? Dann gehe deinen Weg, freue dich und sage Danke, Herr Jesus, und glaube von ganzem Herzen. In Ordnung. Komm, der Herr. Du bist nervös geworden und hast ein Magengeschwür. Geh und iss dein Abendbrot. Jesus Christus macht dich gesund. Glaub von ganzem Herzen. Glaubst du es? Glaubst du, dass Gott dieses Asthma heilen kann? Da draußen stehend, mich ansehend, mit der Brille auf, kleines kariertes Kleid, die Dame, glaubst du, die dort am Ende sitzt? Glaubst du, dass Gott sich um das Asthma kümmern wird? Hebe deine Hand, wenn du es glaubst. In Ordnung, er wird dich heilen. Was hältst du davon, dich direkt hinter sie zu stellen, mein Herr? Glaubst du, dass du die Tumoroperation vermeiden kannst? Glaube Gott, dass er sich des Tumors annimmt und dich heilt, dich von dem Tumor heilt. Glaubst du das? In Ordnung, mein Herr. Du kannst deine auch haben. Siehst du? In Ordnung. Wenn du nur glaubst und nicht zweifelst, wird Gott es sicher tun. Amen. Wie viele von euch glauben jetzt von ganzem Herzen daran, dass er gestern, heute und für immer derselbe ist? Die Versammlung sagt Amen. Glaubt ihr, dass das der auferstandene Jesus ist? Amen. Nun, jeder von euch weiß, dass ich das nicht tun könnte. Ich weiß nichts über euch alle. Aber er tut es. Nun, die Bibel sagt auch dies. Wie viele von euch sind gläubig? Hebt eure Hand. Die Versammlung sagt Amen. Nun, Jesus sagte, als er die Gemeinde verließ, seine letzten Worte: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Glaubt ihr das? Amen. Wollt ihr nun etwas für mich tun? Nun legt euch gegenseitig die Hände auf. Ihr tut gar nichts, sondern legt einfach eure Hände auf jemanden auf, der neben euch sitzt, ungefähr so. Das ist alles. Berührt einfach die Hand des anderen. In Ordnung. Ich möchte euch eine Frage stellen. Schaut mich bitte an. Erinnert euch daran, dass die Schrift sagt, dass Abraham kein einziges Zeichen mehr sah, bis sein Sohn geboren wurde. Das ist das letzte Zeichen, das Abraham sah. Es gibt immer ein Zeichen. Lasst mich euch sagen, Gemeinde, hier ist euer letztes. Das Erscheinen des Sohnes wird sehr bald sein. In der Stunde, da ihr es nicht denkt, werdet ihr entrückt werden. Die Leute predigen weiter und denken, sie werden gerettet und so weiter. Es wird kommen. Genauso war es bei der Ankunft von Johannes. Sie machen einfach weiter und haben die vergangene Zeit hinter sich gelassen. Es ist später, als wir denken. Nun legt euch gegenseitig die Hände auf. Und ihr habt hier etwas gesehen, von dem Jesus verheißen hat, dass er es in diesen letzten Tagen tun würde. Und hier ist er umhergewandelt und hat genau das getan, was er gesagt hat. Ihr sagt, ihr seid gläubig, ich glaube das. Nun habt ihr eure Hände auf jemanden gelegt. Und seine Anwesenheit ist jetzt hier. Nun, das ist er. Ich habe gerade gesehen, wie ein Mann geheilt wurde, indem er jemand anderem die Hände auflegte. Seht ihr? Es ist genau das, was er tut. Was er tun wird. Aber seht ihr, es geschieht in der Zeit, wo das Gemeindezeitalter von Laodicea noch andauert. Wenn es in der Zeit der Erweckung wäre, würde es einfach so aufleuchten und verschwinden. Bruder Brenham schnipst einmal mit dem Finger. Aber seht ihr, es kam, als er aus der Gemeinde hinausgeworfen wurde. Erinnert ihr euch noch an das Erdbeben neulich? Erinnert ihr euch an das Gemeindezeitalter von Laodicea? Er steht draußen vor der Gemeinde, klopft an und versucht wieder hineinzukommen. Seht ihr? So weit ist es gekommen, versteht ihr? Er versucht zurückzukommen. Er will sich euch zu erkennen geben für euer Gebet. Nun betet nicht für euch selbst, betet für den, dem ihr die Hand auflegt, weil man für diesen betet. Seht ihr? Und dann glaubt ihr von ganzem Herzen. Betet einfach so, wie ihr es in eurer Gemeinde tut. Wenn ihr laut betet, betet laut. Wenn ihr für euch selbst betet, betet für euch selbst. Wie auch immer ihr in euren Gemeinden betet, betet ihr. Und sagt, Herr Jesus, ich bin sicher, dass ich jetzt in deiner Gegenwart bin. Der große Herr Jesus, der von den Toten auferstanden ist und sich genau hier in diesem Auditorium ganz in der Nähe oder in Tampa, Florida gezeigt hat. Ich befinde mich hier und du bist heute Abend hier in diesem Saal. Und mit diesem Geist, den du bei dir hattest, als du hier warst, hast du ihn unter uns zurückgesandt. Und wir haben unseren eigenen Glauben gesehen, oder Bruder Brenham mit Glauben, durch eine Gabe, die ihm verliehen wurde, mit welcher er geboren wurde. Und hier hatte er den Glauben, dort zu stehen und sich von allem loszusagen, obwohl er keinen von uns kannte. Und du kommst herein und benutzt die Gabe, weil er sich einfach fallen ließ. Und du hast ihn benutzt. Hier waren Menschen auf der Plattform, hier in der Zuhörerschaft, völlig Fremde, und er manifestierte das Wort. Das Wort Gottes hat sich offenbart, wissend, dass er das Wort ist, derselbe gestern, heute und für immer. Das bist du, und ich glaube an dich, und ich habe meine Hände auf jemanden gelegt, und sie haben ihre Hände auf mich gelegt. Nun, die große Gegenwart Christi, heile diese Person. Und ich werde für euch alle beten. Ihr betet füreinander, so wie ich für euch alle bete. Und ihr werdet geheilt werden, jeder einzelne von euch, jetzt sofort, jeder, der es glauben will. Himmlischer Vater, mit dieser Menschenschar hier heute Abend, wir danken dir für deine Anwesenheit, Herr. Das beweist, dass unsere christliche Religion richtig ist. Die Religion von Mohammed, Buddha und all den anderen ist tot und liegt im Grab. Aber wir haben ein leeres Grab und einen lebendigen Christus, der heute Abend hier bei uns ist und sich in der Person des Heiligen Geistes identifiziert, der sich durch uns bewegt und zeigt, dass er das Wort für diese Stunde ist. Er ist das Wort, um die Verheißungen dieser Stunde lebendig werden zu lassen. Und wenn er die Verheißungen geben kann, mit denen wir uns identifizieren, wie viel mehr wird er seine Verheißung der Heilung halten, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben? Sieh dir die Hände der Gläubigen an, Herr. Wie sie einander die Hände auflegen, ich bete für sie, Herr, dass jeder einzelne von ihnen geheilt wird, gewähre es. Möge die Kraft Jesu Christi in jeden einzelnen von ihnen eindringen, und möge der Glaube kommen, dass sie, mag sein, dass sie nicht einmal wissen, wer die Person ist, der die Hände aufgelegt wurden, aber wir wissen, dass du da bist, und wir berühren dich mit unserem Glauben. Satan, im Namen Jesu Christi, verlasse diese Zuhörerschaft. Komm aus den Menschen heraus, damit sie gehen und frei sein können, im Namen Jesu Christi. Amen. In Ordnung, Bruder. Wie viele von euch glauben jetzt von ganzem Herzen, dass Jesus Christus euch geheilt hat? Stellt euch auf eure Füße und sagt, ich glaube. In Ordnung. Jetzt wird das Gebet des Glaubens gebetet. Wunderbar. Schön. Gott segne euch. Damit ist die Sache erledigt. Amen. Nun, wie viele, die ihre Hände so nach unten hängen lassen, die nicht an Christus geglaubt haben und ihn nie als ihren Retter angenommen haben und ihr möchtet einfach eure Hände zu ihm erheben, sagt: In deiner Gegenwart, Herr, derselbe Gott, von dem ich glaube, dass er mich am Tag des jüngsten Gerichts richten wird, ist hier in der Form des Heiligen Geistes. Ich will dich jetzt als meinen Erlöser annehmen. Hebt eure Hände und sagt: Ich werde es tun. Ja, ich will. Gott segne euch. Gott segne dich. Gott segne dich. 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 Noch einer? Du? Gott segne dich. Wunderbar. Da. Gott segne dich. Ein anderer? Ich erhebe meine Hände. Ich will ihn jetzt annehmen, während er hier ist. Ich bin in seiner Gegenwart. Du wirst ihm nie näher kommen, bis du ihn von Angesicht zu Angesicht siehst. Denn alle seine Eigenschaften sind hier und jetzt zu erkennen. Er heilt die Kranken und kennt die Geheimnisse der Herzen. Er ist das Wort dieser Stunde. Glaubt ihr das? Hebt jetzt eure Hände, wer auch immer, jeder, der ihn als Retter annehmen möchte, hebe jetzt die Hände hoch, sodass wir es sehen können. In Ordnung, Gott segne euch, das ist fein. Einige, ich schätze, 8 oder 10, 15 haben es getan. Nun beugt eure Häupter, während wir für euch beten. Für jeden Einzelnen, wenn ihr in der Nähe derer steht, die ihre Hände erhoben haben, so lege ihnen ein Christ die Hände auf. Einer der Pastoren, komme hierher, wenn ihr wollt, ganz schnell. Ich werde einen der Pastoren auffordern, jetzt für die Seelen zu beten, die sich gerade erhoben haben.